wenn ich an einem Tag nicht geschrieben habe. Insbesondere an solchen Tagen, die unglaublich belastend waren. Wenn ich da keine Stunde hatte, um mich zurückzuziehen und zu schreiben, habe ich diesen Tag nicht überlebt, weil mein Nervensystem einfach runterfährt.
Das ist Schwarze Kunst, der Mental Health Podcast für die Buchbranche. Wir brechen das Schweigen. Wir sprechen über all das, was diese Branche krank macht und trotzdem von den meisten ignoriert wird. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Das ist Schwarze Kunst, dem Mental Health Podcast für die Buchbranche. Ich bin Stefanie Wagner, Autorin und Lektorin, und die heutige Folge ist wahrscheinlich meine persönlichste. Gemeinsam mit meinem Gast Stefan Diederichs spreche ich darüber, wie es sich anfühlt, wenn man ständig versucht, in eine Welt zu passen, die scheinbar nach ganz anderen Regeln funktioniert als man selbst. Wenn Reize zu laut sind, Gedanken nie stillstehen und man sich immer wieder fragt, warum Dinge, die für andere selbstverständlich wirken, so unglaublich viel Kraft kosten. Wir sprechen über Masking, Reizüberflutung, Selbstzweifel, Perfektionismus und darüber, warum Schreiben für uns beide weit mehr als nur ein Hobby ist.
So, dann herzlich willkommen, lieber Stefan, zu unserer zweiten Folge schon. Ne?
Ja, ich freue mich, mega.
Ja, ich freue mich auch, weil es wurde ja an uns herangetragen, dass wir etwas ganz Wichtiges in unserer ersten Folge vergessen haben.
Was da wäre?
Wir haben uns gar nicht vorgestellt selber.
Stimmt. Ja, okay, jetzt wo du das sagst, geil. Ja, ja, stimmt.
Ja, das ist, deswegen schön, dass du noch ein zweites Mal Zeit gefunden hast. Diesmal leider nicht face-to-face, sondern remote, aber das macht ja nichts.
Nee, genau. Die Tapete im Hintergrund erkennt man ja wieder. Das letzte Mal warst du nämlich hier.
Richtig.
Warst du nämlich auf der Buchmesse in Leipzig.
Ganz genau, so ist es.
So lange ist es schon wieder her.
Absolut, ja. Wir haben jetzt, wo wir das aufnehmen, ja schon Ende Juni.
Mhm. Schön brüllend heiß, sowohl in Leipzig als auch bei dir hinten Richtung Paderborn.
Schrecklich, ja. Ich sag's dir, wir fließen.
Insofern. Ich will mich nicht beschweren. Ich finde es geil, dass Sommer ist, aber ja, ich kann es verstehen.
Ja, also ich mag Sommer, gerade wenn es so heiß ist, nicht so unbedingt gerne. Aber gut. Hat ja seine Gründe, ne?
Hat seine Gründe. Na, dann wollen wir vielleicht doch mal mit der Vorstellung anfangen, bevor wir das wieder vergessen, ne?
Richtig, dann leg mal los.
Ja, ich bin Stefan und ich bin selber auch Autor, habe jetzt aber auch erst vor kurzem, sage ich jetzt mal vor so einem halben, dreiviertel Jahr, wieder zum Schreiben gefunden nach langer Schreibblockade und mache mich gerade auch selbstständig mit einer eigenen Social-Media-Agentur und die macht Impact sichtbar, also von Solo-Selbstständigen, Startups und so weiter. Und deswegen, also ich kenne halt beide Sparten, sowohl die Struggles beim Schreiben und die Freuden, aber auch gleichzeitig das, was man dann nachher fürs Marketing tun muss. Und Steffi kenne ich jetzt schon, wie lange kennen wir uns? 7, 8 Jahre mindestens, oder?
Boah, ja, also das war Corona-Zeit, ja.
Ja, davor, kurz vor Corona müsste es gewesen sein.
Ja, kann auch sein, dass es noch vor Corona war. Ich weiß das schon nicht mehr. Das war in meinem Babytunnel.
Ja, siehste, genau.
Wo ich wieder angefangen habe zu schreiben. Wir zwei haben damals eine Schreibgruppe gehabt mit anderen Schreiberlingen. Ne? Darüber haben wir uns kennengelernt, wo es dann so gerade unter Corona losging. Wie supportet man andere? Was können wir tun, um wieder mehr in Kontakt zu kommen?
Ja, genau. Und darauf das zieht ja auch quasi dein Podcast hier ab, ne? Das, was ich sehr schön finde.
Genau. Wir sind so zwei im Endeffekt übergeblieben. Die anderen, da haben wir vielleicht noch mit dem einen oder anderen so ein bisschen Kontakt, aber bei uns von Anfang an hat das gefunzt.
Ja, wir haben auch dann ganz oft zwischendurch zusammen geschrieben. Dann hat das jetzt nicht mehr so wirklich geklappt mit unserem Alltag, aber trotzdem, ne? Also wir schaffen es halt irgendwie regelmäßig im Kontakt zu sein. Genau. Und ich finde es halt auch cool zu sehen, wie es halt bei dir so abgeht, auch mit dem Schreiben jetzt vor allen Dingen. Also das finde ich halt mega schön.
Auf jeden Fall. Ja, und vor allen Dingen haben wir immer wieder miteinander telefoniert, haben uns über Plotholes und Schreibblockaden drüber geholfen, gegenseitig. Mhm. Immer wieder ausgetauscht. Und dann waren wir vor 2 Jahren, war das, ne?
Ja, doch, 2 Jahre, genau. 2024.
Ja, da bin ich zu dir gefahren und da haben wir uns das erste Mal auch live getroffen und sind direkt zur Buchmesse.
Ja, stimmt. Zur Buchmesse auf den Rave. Wir haben einmal alles mitgenommen.
Oh ja, der Rave, den hätte ich fast vergessen. Ja, stimmt. Okay, stimmt. Oh mein Gott, ist das lange her. Ja, und wir haben eine große Gemeinsamkeit.
Ja, Neurodivergenz. Das heißt, ne, schön, wir sind schneller überreizt und ja, das passt ja irgendwie. Also, ne, sowohl jetzt bei meinem Job oder auch im Schreiben, es wird irgendwie alles immer hektischer und man denkt sich so, ey, könnte man vielleicht auch mal wieder ein bisschen sich entspannen, weil das haben wir ja beim letzten Mal schon besprochen, Kreativität braucht einfach Zeit und muss. Ich finde es ganz schlimm, wenn sich Kreative so stressen.
Woran hast du denn gemerkt, dass du neurodivers bist?
Also ich habe vor ein paar Jahren, also das war dann auch, glaube ich, so in der Corona-Zeit, wo halt alle ja gar nichts machen durften und wo man dann halt sich auch mehr mit sich selber beschäftigt hat, habe ich halt gemerkt, ich tick halt anders. Also es war mir früher schon irgendwie bewusst. So richtig bewusst ist es mir erst da geworden, dass ich halt schneller überreizt bin, dass ich schneller müde bin, dass ich tausend Gedanken und Ideen gleichzeitig habe und der Kopf nie zur Ruhe kommt. Ich habe aber immer gedacht, das ist so eine Form der Hochsensibilität. Dann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und dann habe ich aber gemerkt, irgendwas fehlt da noch. Also irgendein Bausteinchen fehlt, um sagen zu können, yo, das ist es. Und dann habe ich vor knapp 2,5 Jahren meinen Freund kennengelernt hier in Leipzig. Und der ist Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Und der hat mich dann mal so auf den Trichter gebracht, so, weil der auch gemerkt hat, ich bin so schusselig, ich vergesse ständig Sachen. Dann will ich 3 Sachen gleichzeitig anfangen, mache aber irgendwie gefühlt doch gar nichts oder bin dann überfordert. Dann bin ich zum Psychologen gegangen und der hat es dann festgestellt. Und dann hat er gesagt, Alter, dass das bei dir niemand gemerkt hat. Also ich musste dich nur 5 Minuten sehen, so gefühlt. Und ich wusste, also irgendwas ist da halt im Argen. So dieses, ne, verpeilte, schusselige, vergessliche, sehr emotionale und auch einfühlsame, aber auch trotzdem dieses wirklich schnell drüber sein und auch manchmal seine eigenen Grenzen gar nicht so wahrzunehmen. Beziehungsweise, das war früher so. Also jetzt geht es schneller, jetzt, wo ich da mehr drauf achte. Aber früher hatte ich übelst Probleme, meine Grenzen zu schützen. Also da bin ich so oft über die rote Linie gefahren. Das war echt crazy. Wie war das bei dir? Also wann hast du das gemerkt?
Also bei mir war es tatsächlich auch der ausschlaggebende Punkt der Partner. Das ist witzig. Es lief allerdings bei uns so ein bisschen anders. Gerade weil ich ja einen Bruder habe, der geistig eingeschränkt ist. Man sagt ja nicht mehr behindert. Und ich mit einem Autisten im Endeffekt groß geworden bin. Was ja eigentlich auch so ein Hinweis gewesen wäre, mal bei sich selber zu gucken. Ein Mann hatte sich mal ein Video angeguckt auf YouTube. Das war eine Reportage, glaube ich, vom Ersten oder vom ZDF, irgendwie sowas. Und da wurde Hochsensibilität im Vergleich zu ADHS und Autismus behandelt. Und da war eine, die da interviewt worden ist und er sagte, boah, das musst du dir angucken. Das bist du. Das bist 1:1 du. Und die war halt Autistin. Und ich war auch in dem Moment, muss ich sagen, erst so, was? Nee.
Erstmal so auf nicht. Abwehr, ne?
Ja, genau.
Lass mich in Ruhe.
Genau, du hast ja immer so ein typisches Bild im Kopf. Fühlst kalt, dieses Schubladendenken, kann ich aus Routinen ausbrechen. Diese typischen Vorurteile, als ich mich dann aber damit beschäftigt habe, weil das hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe mir diese Doku geguckt und dachte so, naja, gibt schon Gemeinsamkeiten? So ganz abstreiten kannst du das ja nicht. Und habe mich dann damit beschäftigt, gezwungenermaßen, weil es auch in unserer Beziehung schon immer Situationen gab, wo er mir gesagt hat, du bist plötzlich komplett anders. Jetzt im Rückblick betrachtet, weiß ich, dass das Überforderungssituationen waren. Ich bin ja hochfunktionale Autistin. Bei mir merkt man das im Alltag nicht unbedingt. Es kommt nur wirklich zum Tragen, wenn du in so eine Überlastungssituation kommst. Und dann hatte ich einen Termin, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, beim Psychologen und Psychiater. Wir haben auch nur einen einzigen, der das hier in der Gegend diagnostizieren kann bei Erwachsenen. Und der sagte erst, ja, das hätte ich bei Ihnen jetzt auf den ersten Blick nicht gedacht. Sie gucken mich ja an. Und ich dann gesagt habe, ja, aber ich gucke Ihnen nicht in die Augen. Ich habe da so einen Punkt zwischen den Augen, wo ich immer hingucke, was niemand auffällt.
Ja,
das fand ich auch so ein Punkt. Es fällt niemandem auf, aber ich habe mir das angewöhnt, weil meine Mutter irgendwann mal in meiner Kindheit mal gesagt hat, du guckst mich ja gar nicht an, du guckst an mir vorbei, auf die Wand da hinten. Und das waren alles so Sachen, wo ich denke so, warum ist das niemandem aufgefallen?
Kenne ich.
Oder ich konnte mit Zahlen nie was anfangen. Ich kann das bis heute nicht. Wenn ich koche, koche ich entweder die dreifache Menge oder die Hälfte und es wird keiner satt. Das sind Sachen, ich habe da kein Gefühl für. Ich habe meine 5 in Mathe von der 1. bis zur 13 durchgezogen, einfach weil ich es nicht verstanden habe.
Siehst du, hast du mal was durchgezogen mit Neurodivergenz. Das super.
Insofern schon. Insofern hast du recht. Aber auf der anderen Seite, das Schreiben war immer mein Safe Place. Fing schon an,
Kenn
ich glaube 2001. Mhm. Diese typische Kladde, mit der man in der Schule rumgelaufen ist, wo man dann die ersten Fanfictions reingeschrieben hat. Bei mir war es damals Digimon oder Harry Potter. Damit habe ich angefangen und das zog sich komplett durch. Und wenn ich habe das tatsächlich irgendwann gemerkt, wenn ich an einem Tag nicht geschrieben habe, insbesondere an solchen Tagen, wie unglaublich belastend waren, wie wenn da irgendwer kam, wenn ich da keine Stunde hatte, um mich zurückzuziehen und zu schreiben, habe ich diesen Tag nicht überlebt.
Echt? Da ging es dir richtig scheiße auch?
Da ging es mir richtig scheiße.
Okay.
Und das ist etwas, was mein Mann auch nie verstanden hat, wo er erst gesagt hat, das ist ja wie eine Sucht bei dir. Und
ja, weil du dann ruhig bist, ne?
Ja, genau.
Weil du dann zur Ruhe kommst einfach.
Ganz genau, weil mein Nervensystem einfach runterfährt.
Ja, weil das kennt das ja, das, wie du sagst, ist dein Safe Place und dann weißt du, okay, ich muss jetzt hier keine Überraschungen erwarten, ich muss nicht interagieren, ich bin für mich selber, ich kann ein, zwei Stunden mal komplett rumspinnen und abtauchen. Hattest du dann auch wirklich so diesen Hyperfokus? Also den kenne ich halt, ne, von früher, da war ich wirklich, da hättest du neben mir, weiß ich nicht, hättest meine Mama abstechen können und ich bin gleich so weit und dann wird die da eine Stunde liegen so ungefähr, ne?
Definitiv, das habe ich schon immer gehabt. Ich rutsche da so schnell rein. Das habe ich zum Beispiel auch immer gedacht, das wäre mein Autismus. Aber das ist dann wiederum das ADHS. Und das habe ich erst tatsächlich vor einem Jahr rausgekriegt. Und das war ganz witzig. Ja? Es ist nie jemandem aufgefallen. Meine Mutter hat immer gedacht, Gott sei Dank habe ich wenigstens ein gesundes Kind. Mm. Und deswegen habe ich das auch nie in Frage gestellt. Warum auch? Ne? Was der zu mir sagt, ist, naja, bei Ihnen ist das ja auch nicht nur Autismus. Und ich gucke den an. Wie jetzt? Ja, bei Ihnen sind die ADHS-Symptome viel stärker als die Autismus-Symptome. Und der hat mich 5 Minuten gesehen gehabt.
Geil.
Und da denke ich mir so, okay, warum ist das nicht aufgefallen? Ich bin jetzt 36. Ich habe die Diagnosen beide mit 36 gekriegt. Ich nehme jetzt sogar ADHS-Medikamente und es geht mir damit deutlich besser.
Mhm.
Was ich vorher auch nicht wollte, ich wollte keine Medikamente. Ich wollte nie irgendwie abgeschossen werden. So ist es aber auch nicht. Naja. Sondern du hast wirklich einen klareren Fokus und dieses Gedankenbrüllen ist einfach nicht mehr. Wie du schon eben sagtest, dir schießen 100.000 Gedanken durch den Kopf. Ich habe das immer so verglichen. Ich habe 100 Tabs offen und irgendwo dudelt Musik und du weißt nicht, wo es herkommt.
Ja, das ist irgendein Radio und das merke ich auch so oft beim Arbeiten oder so. Dann, wenn mir gerade Ideen für Instagram kommen oder auch beim Schreiben, das meinte ich ja. Also so, wenn ich dann im Hyperfokus war, ich war zwar im Hyperfokus, aber gleichzeitig kamen mir 3 Gedanken und ich merkte so richtig, oh Gott, so, ich hätte am liebsten den Stuhl gegen die Wand geschmissen, weil ich so aufgeregt war, ich kam gar nicht hinterher mit dem Schreiben. Das ist ja heute noch so. Also ich finde es auf der einen Seite lustig und auf der anderen Seite geht es ja auch manchmal echt auf den Keks.
Mhm.
Also das ist wirklich auch anstrengend manchmal.
Es ist total anstrengend.
Wir sprechen ja so viele von Superpower und so. Ja, in gewissen Bereichen gehe ich da mit, so Kreativität, um die Ecke denken, empathisch sein. Alles fein. Aber die Kehrseite davon ist halt in unserer heutigen Welt, und da schließt sich ja der Kreis wieder auch zum Podcast und auch zum Schreiben. Es muss ja alles gefühlt immer schneller sein, immer effizienter. Und dann denke ich mir so, ey, nee, da gehe ich nicht mit, da habe ich keinen Bock drauf, weil das ist ja pure Überforderung. Ist ja schon für neurotypische Leute zu viel mittlerweile.
Genau, ja, richtig. Das ist genau der Punkt. Es war auch der Grund, warum ich dich ja angesprochen habe für die erste Podcast-Folge. Ich wusste ja, dass wir zwei uns ja sowieso grundsätzlich sehr offen austauschen und ich bei dir keinen Schiss haben muss, dass ich mit irgendeinem Thema total ins Fettnäpfchen trete. Weil das ist wiederum mein Autismus, weil ich die Leute teilweise nicht lesen kann. Dich kann ich Gott sei Dank ganz gut lesen. Aber es gibt auch wirklich Leute, wo ich da sitze und mir denke, what the fuck, was willst du mir sagen? Weil das gesprochene Wort nicht zur Körpersprache passt. Ich analysiere ja permanent die Körpersprache.
Ja.
Dann habe ich echt ein Problem. Nein, bitte nicht. Und selbst dabei könnte ich mir bei dir, weil ich dich kenne, kann ich mir Sachen zusammenreimen. Und bei dir ist das auch so, du bist ja, wie gesagt, ein sehr ehrlicher Mensch. Es gibt aber auch Leute, gerade so im Berufsumfeld, und da kommen wir dann wieder auch zu Mental Health, wenn du mit Leuten arbeiten musst, die du nicht lesen kannst, wo du permanent nicht weißt, woran du bist, das ist so anstrengend.
Ja.
Also,
das Schlimme ist ja, also ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich glaube, darüber haben wir noch nie gesprochen. Das habe ich nämlich auch so in den festangestellten Jobs. Wie du schon sagst, du hast dann Leute, die kannst du nicht so ganz greifen. Du merkst, irgendwas stimmt da nicht so ganz oder du kannst sie nicht einschätzen. Muss ja auch nicht mal was Schlimmes sein. Aber wenn ich das habe und ich weiß, ich kann diese Person gerade nicht einschätzen, dann mache ich dicht innerlich. Dann bin ich auch nicht, also dann bin ich nicht unauthentisch, aber ich bin nicht, also ich zeige jetzt nicht alles von mir. Also genau. Dann bin ich halt wirklich so sehr verschlossen auch. Und dann weiß ich auch nicht, worüber ich mit der Person reden soll. Und dann hat es sich bei mir eh erledigt. Also auch das ist ja so ein Ding, das sagt mein Freund auch immer, der lacht sich halt immer so schief. Bei dir geht auch nur schwarz oder weiß, so extrem. Entweder ganz oder gar nicht so. Entweder arbeitest du voll Granate 10 Stunden durch oder du liegst da und guckst die Decke an, so ungefähr.
Ja, typisch. Typisch ADHS halt.
Ja, und so ist es halt hier auch. Ich denke mir so, entweder kann ich dir alles erzählen, weißt du, dass ich gerade auf dem Pott war und was da, ne? Also, oder ich kann dir halt einfach gar nichts erzählen. So, das ist bei mir auch ganz schlimm. Und wenn ich dann so dieses Gefühl habe, ich kann die Person nicht greifen und ich kann jetzt nicht locker lassen, dann ist das, wie du sagst, dann ist das so anstrengend, dass man danach gefühlt auch erstmal ein paar Stunden Urlaub braucht. So. Also das können sich ja Leute, die das nicht haben, gar nicht vorstellen. Aber wie du, ne, du machst das mit der Körpersprache. Ich mache das auch ganz viel, dass ich auch gucke, wie reden die jetzt, wie reagieren die. Also dieses ständige Analysieren eigentlich. Du bist ja ständig in Halbachtstellung so, ne?
Ja, genau. Du hast ja immer wieder irgendwie dieses Gefühl, ich bin hier falsch. Als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, ich bin ja gelernte Kinderkrankenschwester. Da hatte ich das Problem ganz extrem, weil du musst ja sehr schnell reagieren, du musst sehr schnell Entscheidungen treffen.
Ja.
Und du arbeitest permanent mit Menschen. Und da war es halt wirklich super anstrengend, wenn du dann Leute hattest, die dich selber auch auf Abstand gehalten haben, wo du wirklich nicht greifen konntest, was will diese Person jetzt? Ist die mir jetzt wohlgesonnen oder musst du aufpassen bei der Person, weil die auch hinterrücks über dich reden? Das ist ja leider.
Also meinst du jetzt so im Kollegium oder meintest du Patienten?
Im Kollegium. Im Kollegium.
Ja.
Also Patienten, das war nicht so das Problem, weil meine Patienten waren meistens so noch nicht mal ein Jahr alt.
Okay, ja gut, die können halt das sagen. Also.
Ja, oder halt wirklich, dass die ja, so 4, 5 Jahre alt waren.
Mhm.
Kinder sind halt sehr ehrlich. Die würden dir nicht jetzt sagen, mir geht's gut, wenn es ihnen in Wahrheit scheiße geht. Das machen die nicht.
Ja.
Und bei den Eltern merkst du dann auch direkt, okay, die sind entspannter, wenn das Kind entspannt ist. Oder wenn du selber ruhig geblieben bist. Das finde ich mich auch total faszinierend, dass ich als eine Person wahrgenommen werde, die total ruhig ist, total entspannt ist und innerlich schreit alles.
Ja.
Aber kennst das ist halt bestimmt.
Ja, voll. Jetzt gerade auch mit der Selbstständigkeit, das ist so Überforderung teilweise. Und wie du schon sagst, man denkt dann nicht manchmal, das sind die Umstände jetzt, chill mal, du machst das schon alles gut, sondern du beziehst es ja automatisch auf dich. Du denkst sofort, ich kann das nicht, andere würden das doch auch hinkriegen. Dann machst du im schlimmsten Fall noch Instagram auf und kriegst eine Vollkrise, weil da läuft ja immer alles so toll. Ja, dieses Masking, ne? Also das habe ich auch schon oft gehört bei mir. Ey, du machst das so super und so souverän und innerlich heulig eigentlich.
Ganz genau.
In dem Moment.
Richtig. Ne? Und so war das halt meine komplette Ausbildung durch. Und das Problem war, dass in dem Moment, wo ich aus der Haustür gegangen bin, habe ich wirklich selber auch gemerkt, ich setze eine Maske auf, dieses Masking halt. Ne? Ich bin auf der Arbeit ein ganz anderer Mensch, als ich zu Hause bin. Und das kann es ja nicht sein. Und da habe ich dann auch wirklich.
Das zieht ja auch wieder so viel Energie, ne?
Ja, es zieht enorm viel Energie. Ich hatte nicht umsonst in der Ausbildung schon nach 1,5 Jahren eine fette Depression. Einfach, weil ich mich mit allem total überfordert gefühlt habe. Heute weiß ich, woran es liegt und was ich anders hätte machen können. Aber das weißt du ja in dem Moment nicht, wenn du den ganzen Hintergrund nicht kennst.
Ja.
Und das hat sich irgendwie so durchgezogen. Es war erst in der Ausbildung so, dann habe ich mal ein Jahr Krankenhaus gearbeitet, beziehungsweise in 2 Krankenhäusern. Ich bin dann nochmal gewechselt. Dann hatte ich einen Autounfall mit einem Bandscheibenvorfall und eine Zeit lang bin ich ausgefallen und habe mir dann überlegt, ich will das eigentlich gar nicht mehr, weil in dem Moment dieser Druck raus war und du kommst ins Denken, ist das denn überhaupt das, was du willst? Und habe dann schon reduziert, weil ich gesagt habe, 11 Tage am Stück und jedes zweite Wochenende frei, das mache ich nicht ewig. Das geht nicht. Man hatte zwischendrin noch mal irgendwann mal einen Tag frei. Aber es ist trotzdem anstrengend, weil du bist durch 3 Schichten auch noch gesprungen während dieser 11 Tage.
Wow.
Und das macht man nicht mal eben so. Und bin dann auf 75% runtergegangen, was ja, wenn du mal an die Rente denkst, nicht gerade clever war. Aber in dem Moment hat es mir den Arsch gerettet und dann in die ambulante Pflege gegangen und habe da nur noch Nächte gemacht. Jetzt fragt man sich, warum nur Nächte? Ja, draußen ist dunkel, du hast weniger Reize. Und das war halt wirklich entspannt. Das habe ich automatisch gemacht, ohne zu wissen, warum eigentlich. Und dann kamen halt meine Kinder.
Dann wieder, ne?
Genau, intuitiv,
das war wahrscheinlich mal so,
das der Richtige gemacht. Ja.
Und als dann deine Kinder kamen, war wahrscheinlich Next Level nochmal, ne?
Das war absolut Next Level. Also man kann sich nicht vorstellen, was es bedeutet, Mutter zu werden oder auch Eltern zu werden. Ich beziehe das jetzt nicht nur auf mich als Mutter, sondern auch Vater. Es ist interessant, weil wir uns da manchmal drüber unterhalten. Wir können es beide an viele Sachen aus der Zeit, wo die so ganz klein waren, also so 2, 3. Unsere sind ja nur 15 Monate auseinander, was auch nicht geplant war. Und das ist ja Überforderung pur. Zusätzlich noch zu dem Mutterwerden, sich in eine neue Rolle reinfügen. Wie geht das weiter mit dem Schreiben? Weil ich habe zu der Zeit einfach nicht geschrieben. Wenn ich da 40 Wörter geschrieben habe, dann war das viel in einem Tag.
Mhm.
Weil ja ständig irgendwas war. Und auch der Zugang gar nicht da war. Aber trotzdem liefen dann im Hintergrund ja diese Geschichten trotzdem weiter. Da ging es um das TP-Projekt, was jetzt auch nächstes Jahr im Asfelten Verlag erscheinen wird. Da wurde mir gesagt, warum schreibst du da eine Fortsetzung? Es hat mir so gut gefallen. Und da kann man natürlich ins Denken, weil so ganz erzählt war die Geschichte noch nicht. Und das ratterte halt immer im Hintergrund bei diesen ganzen Belastungen. Das war es wieder, dieser Safe Space, zwar nicht das Schreiben an sich, aber dieses gedankliche Zurückziehen an einen bestimmten Ort, der nur mir gehört.
Mhm.
Wo ich dann auch ganz ehrlich sagen muss, ich glaube, ohne das hätte ich die Zeit nicht überlebt. 2022 habe ich dann wieder regelmäßiger angefangen zu schreiben, als dann diese Corona-Zeit dann so leicht so ein bisschen abgeflacht ist, ne? Wo das dann wieder so langsam ins Laufen kam, dass alles wieder halbwegs normal war. Das war aber auch dann die Hochzeit, wo mein Mann so zu kämpfen hatte, weil Vollzeitjob, zu Hause geht's weiter. Es geht ja auch bis in die Nacht hinein. Du weißt ja nie, ob du noch nachts aufstehen musst. Dann kam eins zum anderen und heute ist es tatsächlich so, allein das Wissen darum, dass das vorhanden ist, erleichtert einfach alles. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Also das wollte ich dich nämlich auch gerade fragen. So. Also ich merke das alleine schon dadurch, dass ich meine Grenzen dann besser einschätzen kann. Also ich merke schneller, wenn mich was überfordert. Also bestes Beispiel ist, gestern zum Beispiel, da waren sie ja auch schon über 30 Grad und ist jetzt nicht so, dass mir die Hitze krass was ausmacht, aber ich merkte morgens schon, ich habe keinen Bock auf den Stammtisch abends. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ich habe dafür gar keine Energie irgendwie, weil der Tag heute recht voll ist und dann habe ich nochmal gewartet und habe ich das aber nachher dann doch abgesagt und habe gesagt, ich schaff's halt einfach nicht. Was völlig fein ist, so, ne? Und früher hätte ich mich wahrscheinlich dann doch irgendwie dahingeschleppt, weißt du? Und dann wäre ich jetzt heute total Matsche gewesen. Dann wäre jetzt der Podcast vielleicht nicht gut geworden oder es hätte sich einfach so durch den Tag gezogen. Und das kann ich mittlerweile besser einschätzen. Und deswegen mag ich das auch so, die neuen Freunde, die ich in Leipzig so kennengelernt habe, dass das alles ein bisschen spontaner auch läuft. Also klar hat jeder auch seine Verpflichtung, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen dynamischer, ne? Und gerade auch bei so neurodivergenten Leuten wie uns, ja, ist es manchmal auch wichtig. Ich habe auch Freunde in der Heimat, also no offense, aber da heißt es dann so, hast du am 3. Juni 2029 noch Zeit? Also da könnten wir halt Party machen. Und ich denke mir so, ich weiß nicht mal, ob ich in 2 Stunden Bock auf Party machen habe, ne? Also,
ja.
Das kann ich doch jetzt noch nicht sagen, ob ich in 3 Wochen irgendwo feiern gehen will oder so.
Ja, schwierig.
Ne?
Genau. Verstehe ich total.
Und das passt sich besser an. Und was ich noch merke, also auf der einen Seite braucht das Gehirn Struktur, auf der anderen Seite hasst es das irgendwie, weil es flexibel bleiben will. Aber du brauchst halt diese Struktur und die nehme ich mir jetzt auch immer öfter, um eben flexibel zu sein. Also ich gewöhne mir jetzt auch an, dass ich mir immer Wochenpläne mache, so ein bisschen, um auszugucken, wo kann ich zum Beispiel das Schreiben noch besser integrieren, weil das ist die letzten Jahre immer irgendwie zu kurz gekommen. Das war immer das, was hinten rübergefallen ist. Aber ich möchte das auch wieder mehr integrieren, weil das ist das Gleiche wie bei dir. Also wenn ich den Kopf dafür frei habe, ist das mein Safe Space, dann gehe ich da drin auf. Und ich liebe es einfach. Was noch ganz gut geworden ist, ist, ich habe mich früher für alles verurteilt innerlich. Warum kannst du das nicht? Warum schaffst du das jetzt nicht? Warum bist du jetzt hier nicht besser drauf? Oder warum bist du jetzt nicht gerade da? Das ist mittlerweile auch besser geworden, dass ich merke so, okay, da ist gerade irgendwie innerlich eine Überforderung oder wie auch immer. Du kannst dich jetzt anbrüllen oder du kannst halt akzeptieren. So.
Ja, das finde ich auch ultra wichtig, wenn es um die Sachen umschreiben herum geht. Ich habe in letzter Zeit ganz krass gemerkt, Social Media überfordert mich.
Ja.
Total. Ich meine, hatten wir ja schon drüber gesprochen.
Ja.
Da kommt wieder der innere Perfektionist ins Spiel. Du willst halt das Beste rausholen, was du kriegen kannst. Mhm. Und die Krux ist halt, die eigene Grenze erstmal zu erkennen und dann die Grenze nicht zu überschreiten und gleichzeitig aber auch den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.
Ja.
Ich glaube, das kennen auch viele, die nicht neurodivergent sind. Aber ich glaube, mit Neurodivergenz ist das nochmal sehr viel schwieriger, weil dieses Grenze erkennen ja schon ein Riesending ist für uns.
Und, ja, vor allen Dingen, wenn auch diese Stimme so brüllt und dir eigentlich sagt, mach jetzt weiter und wir sind doch noch, wir wollen auch noch dies schaffen. Und eigentlich bist du aber schon so, oh Gott, lass mich in Ruhe. Echt, ne?
Ganz
also,
genau.
Wie ist es bei dir so? Also letztes Jahr war ich noch fest angestellt und jetzt Gott sei Dank ja so flexibel, wie ich sein möchte. Und ich habe jetzt die letzten Monate gemerkt, vormittags so bis 1 oder so ist ungefähr meine Zeit, da kann ich halt ballern. Ne? Also so ab 9 Uhr bis 13:30 erstmal Vollgas. Danach kannst du mit mir bis circa 16 Uhr gar nichts mehr anfangen. Also da bin ich dann erstmal, da muss ich chillen. Tut mir leid, geht nicht anders. Also ich bin vielleicht auch eher Spanier, so. Ich bin vielleicht so ein kleiner Latino, so. Weißt du, okay, ich brauche meine Siesta. Nein, aber ich brauche halt einfach mittags meine Ruhe. Gestern Abend habe ich auch noch ein bisschen gearbeitet, so. Also da geht das dann auf einmal. Das finde ich irgendwie interessant. Das habe ich dann zum Beispiel auch in der Ausbildung und in den Jobs immer gehasst. Da hast du ja eine halbe Stunde, Stunde Pause oder so. Und dann musst du weitermachen. Und nach dem Essen hänge ich da immer so halb am Einpennen, weil mein Körper war halt, sorry, gerade mit Verdauen beschäftigt. Mhm. Und dann musst du da irgendwie arbeiten. Und ich dachte mir so, ich verstehe dieses starre Konstrukt nicht. Also wenn so ein Penner wie Fritze Merz und so da labert, wir sollen produktiver sein, naja, dann passt doch auch mal die Arbeitswelt darauf an, du Hirni. Ne?
Ja, das finde ich jetzt ganz spannend, dass du das sagst, wenn es um Schreiben geht und um Social Media oder generell um Sachen, die mir schwerer fallen, auch gerade durch die Neurodiversität, aber auch ums Schreiben, wenn ich wirklich Fokus haben will, wo ich wirklich auch diesen Überfokus wirklich eintauche. Da ist tatsächlich meine Zeit, auch wie bei dir, von 9 bis maximal 2 Uhr. Um 2 Uhr merke ich dann so, oh, meine Konzentration lässt nach. Mag auch daran liegen, dass ich um 2 Uhr dann die nächste Dosis von meinem ADHS-Medikament nehmen muss, um den Nachmittag zu schaffen.
Zufall.
Aber ich habe tatsächlich gemerkt, was deinen Hauptjob momentan in der Pflege angeht. Ich habe immer früher gedacht, ja, Frühschichten sind total dein Ding.
Wahrscheinlich gar nicht, ne?
Alter, ich hasse es ja sowieso schon, früh morgens aufzustehen. Und morgens um 4 mich aus dem Bett zu quälen, ist für mich einfach, das geht gegen meinen Biorhythmus. Das geht überhaupt nicht.
Wann kannst du am frühesten aufstehen?
Wenn ich muss oder wenn ich ausschlafen kann?
Beides.
Wenn ich muss, wenn ich wirklich muss, ja, dann ist 6:30 schon, ja, es funktioniert. Mit viel Snoosen. Also Schlummertastenmodus ist mein Ding. Wenn ich am Wochenende tatsächlich ausschlafen kann, würde ich sagen, so zwischen 7 und allerspätestens 8:30, 9. Also 8:30 ist schon wirklich lange. Wenn ich wirklich mal länger zum 1 Uhr geguckt habe, also im Fernsehen geguckt habe, dann ja.
Geil.
Aber sonst wirklich so 8 Uhr ist so meine Zeit.
Geil, das ist ausschlafen für dich. Wow.
Ja, tatsächlich. Aber ich habe auch gemerkt, da kommen wir nachher mal noch zu, Schlaf ist ja bei ADHS sowieso essentiell.
Ja. Und wird gleichzeitig überbewertet, weil nachts um 2 Uhr kommen die besten Ideen.
Oh ja, hör bloß auf. Was ich ganz toll fand, auch immer noch gut finde an Frühschichten, weil ich am Wochenende leider nicht drum rumkomme, ist, dass der Tag unglaublich schnell vorbei ist.
Ja.
Führt aber auch dazu, dass ich, wenn ich keine bewusste Pause mache, gar keine Pause mache.
Also
ich weiß, das hört mein Arbeitgeber nicht gern.
Ja,
ich vergesse Pausen zu machen, definitiv. Und ich habe wirklich gemerkt, früher habe ich Spätdienste gehasst wie die Pest, weil das war für mich so nach dem Motto, ja, du stehst halt morgens 9 Uhr vielleicht auf, bist sowieso noch total müde, weil du hast bis 2 Uhr noch vorm Fernseher gesessen, weil du nicht ins Bett gekommen bist oder vorm Laptop, weil du noch eine tolle Idee hattest und die unbedingt niederschreiben musstest. Und da war ich halt permanent müde und diese Zeit zwischen Aufstehen und zur Arbeit fahren. Ich habe da zwar geschrieben, aber ich konnte mich nicht konzentrieren, weil immer im Hinterkopf dieser Druck war, du musst gleich funktionieren. Und ich wusste nicht, warum. Und jetzt ist es so, ich starte ganz entspannt in den Tag, arbeite meine Sachen ab und wenn ich nachmittags zur Spätschicht gehe, merke ich richtig, ich bin entspannt und kann mich dann darauf konzentrieren, weil mein Autismus ja schon mit dem Schreiben morgens abgehakt ist.
Geil.
Und ich dann praktisch in den ADHS-Modus schalten kann und dann abends spontan die Sachen erledigen kann, die so anfallen im Dienst. Weil du hast eine gewisse Struktur, aber da kann immer was dazwischen kommen. Es kann ja immer mal irgendwie was sein. Und du musst dich ja immer selber neu organisieren. Und irgendwann hat das bei mir Klick gemacht, wo ich gesagt habe, boah, das ist meine Zeit. Nachmittags kann ich mich auch mit anderen Menschen vernetzen, ich kann auf die eingehen, ich kann ihnen zuhören. Einfach weil dieses nach innen gehen am Vormittag durch Lektorate, durchs Schreiben, durch den Podcast einfach abgedeckt ist. Es kommt, wenn du es mal von außen betrachtest, einer Sucht schon irgendwo nahe, weil du brauchst das, um funktionieren zu können.
Ja.
Wenn du aber weißt, dass es in Ordnung ist und dir das selber eingestehen kannst und sagen kannst, okay, das ist mein Weg, den gehe ich jetzt, dann ist das sehr viel leichter, auch erstens zu akzeptieren und zweitens, dass du dich nicht selber noch in Frage stellst und zweifelst und sagst, warum bin ich denn so und warum funktioniert das nicht? Ich möchte doch, ja, hat alles seine Daseinsberechtigung, aber es ist nicht mein Weg. Und seitdem ich diesen Weg gehe, komme ich damit sehr viel besser klar. Und dann kann ich hier noch Butterbrotdosen machen für die Kinder, runterfahren, kann wirklich bei mir sein. Und dann ist das für mich in Ordnung. Da merke ich auch richtig, cool, dieser Druck ist weg. Nicht so wie früher, also noch vor 3 Jahren habe ich ja erst wieder angefangen, beruflich einzusteigen und war dann im Musterversand gelandet bei einem Supplement-Unternehmen.
Ja,
und da habe ich das ganz krass gemerkt, weil ich da ja im Büro gesessen habe mit anderen. Ich möchte jetzt nicht sagen, die Zeit war schrecklich, weil um Gottes Willen, das war sie auf gar keinen Fall. Diese Zeit war so ultra wertvoll, alleine weil ich da das erste Mal wirklich angekommen mich gefühlt habe. Die Leute haben mich akzeptiert, so wie ich bin. Die haben wertgeschätzt, was ich mache. Mhm. Die wussten, dass meine Arbeit wichtig ist. Und haben mir das auch gezeigt. Und das war das erste Mal, weil im Krankenhaus kriegst du das ja nicht so mit, ne? Da kriegst du eher nochmal einen drauf.
Mhm.
Und das war der Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich kann damit arbeiten. Und man muss dazu sagen, ich bin eine Dreiviertelstunde im Winter mit dem Fahrrad bei Wind und Wetter dahin gefahren.
Mhm.
Wenn es dann schon dunkel war abends, bin ich nicht mehr direkt durch den Wald gefahren, weil da hätte ich mich auf die Fresse gelegt oder ein Mensch hätte mich jeder wiedergefunden. Und das habe ich 2-mal die Woche gemacht. Und ich habe die Tage dazwischen sowas von genossen, weil da konnte ich dann meinen Turn machen und das hat mir dann wiederum die Kraft gegeben, diese 2 Tage zu überstehen, weil wenn ich abends nach Hause gekommen bin, war ich fix und fertig. Es hatte nichts damit zu tun, dass die Leute anstrengend gewesen waren, sondern wir haben Maschinen da gehabt, wenn ich dann rausgehen musste, um die Muster reinzuholen. Es war immer laut, du hattest immer irgendwelche Gerüche da und gerade Gerüche triggern mich unglaublich stark. Also wenn jemand mir entgegenkommt und ich rieche das Parfüm schon, also gerade Männerparfüm, boah, da könnte ich ja sterben. Da bin ich raus. Da suche ich innerlich schon das Weite.
Aber und Patchouli findest du wieder geil hier beim WGT,
Patchouli,
ne?
Finde ich gut, ja. Aber das ist nicht so aufdringlich. Wenn du diese anderen
Sachen
du nicht,
nimmst. Ich könnte kotzen ich dabei, wenn ich das hier rieche. Also, ne, sorry, alle Gruftis hassen mich jetzt, aber ich, ich kann das nicht riechen, sorry.
Das ist ja auch Geschmackssache, aber ich kann, also mich stören so diese ganz hellen und stechenden Gerüche. Also dieses typisch männliche.
Dieses sportliche wahrscheinlich, ne?
Ja, das kann ich gar nicht. Das kann ich gar nicht. Das geht, da bin ich schon bedient, wenn ich das in die Nase kriege. Und es gibt ja auch so Menschen, ich weiß nicht, was die machen, ob die morgens in Parfüm baden.
Da denke ich mir auch so, eine Dusche tut's auch, sorry. Also.
Richtig. Du riechst die doch, wenn die 3 Kilometer weit weg sind schon.
Boah, das finde ich
das
ganz schlimm,
das steht so förmlich in der Luft und das kann ich nicht haben. Aber alleine schon dieses, um nochmal auf das Büro zurückzukommen, du bist permanent am Analysieren, die Menschen um dich herum. Selbst wenn du mit denen auf einer guten Wellenlänge bist, wenn du die magst, und das war definitiv der Fall, sonst wäre ich nicht 3 Jahre da geblieben. Das war der längste Job, den ich bis dahin gehabt habe. Nicht umsonst, weil ich mich da einfach wohlgefühlt habe. Und die haben es auch nicht krumm genommen, wenn ich mir in der Mittagspause meine Kopfhörer reingemacht habe und mich für eine halbe Stunde und in 3/4 Stunde war es sogar, habe ich mich komplett ausgeklinkt. Die wussten, wenn mein Laptop auf dem Tisch steht und ich schreibe, und das habe ich gemacht in jeder Mittagspause.
Wirklich? Ach krass.
Ja, weil ich brauchte das in dem Moment, weil sonst hätte ich an dem Tag ja nicht geschrieben. Ich bin ja morgens aus dem Haus mit den Kindern und bin abends so fertig gewesen, dass ich nichts mehr zustande gekriegt habe.
Ja, crazy.
Und um den Rest des Nachmittags zu überleben, habe ich geschrieben. Mhm. Und die haben das ohne blöde Kommentare zu machen, ohne mich schräg anzugucken, haben die das akzeptiert. Und das war das erste Mal, dass das passiert ist.
Mhm.
Und das hat mir so gut getan. Also, Liebe geht raus, wenn ihr das hört. Danke für die Zeit, für diese 3 Jahre. Ich habe wegen euch die Lektorenausbildung angefangen, weil ich einfach den Kopf frei hatte dafür.
Ja.
Ich habe währenddessen die Copywriter-Ausbildung gemacht. Und die anderen wussten ja auch davon. Das ist ja nicht so, dass ich das hinterm Berg gehalten hatte. Die wussten auch, dass das nicht mein Traumjob ist, was ich da mache. Und trotzdem war da diese Wertschätzung, die mir den Mut gegeben hat, mich weiterzuentwickeln. Deswegen, ohne diese Leute, diesen Job, wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und trotzdem war es so, dass ich abends hier saß und nichts mehr ging. Weil ich wirklich dann gemerkt habe, die Maske fällt ab. Und es war auch gut, dass ich dann diese Dreiviertelstunde auf dem Fahrrad hatte. Weil dann hast du nochmal das ganze Revue passieren lassen können. Und dann kamen auch wieder diese ganzen Gedanken hier von wegen, ne? Meine ganzen Buchgedanken. Was passiert jetzt als nächstes? Wie kann ich das machen? Dann ploppten Szenen auf, dann kamen Gespräche hoch. Manche Sachen habe ich sogar in meinen Büchern verarbeitet. Zum Beispiel im zweiten Band vom von dem Buch mit der KI-Brille, was jetzt im Glaswelten Verlag nächstes Jahr erscheint. Da gibt es eine Szene, wo es um einen Fahrradunfall geht. Diesen Unfall hatte ich tatsächlich selber.
Ja, da hast du, glaube ich, von erzählt, dass du dich langgelegt hast, ne? Ja, mit deiner Tochter, glaube ich, sogar, ne? Oder?
Nee, das war als ein Unfall war auf der Autobahn. Da war die Autobahn gesperrt und plötzlich fuhren alle diese Nebenstraßen. Und da war eine hohe Bordsteinkante, die hatte ich übersehen. Und ich habe mich lang gemacht und in dem Moment ist ein Auto so nah an meinem Kopf vorbeigefahren.
Wow.
Ja, und ich habe in dem Moment das nicht so richtig registriert, aber du denkst ja irgendwann, ne? Und dann wurde mir klar, scheiße, das hätte auch richtig schief gehen können. Weil der wollte halt an mir vorbei und hat nicht gesehen in dem Moment, dass ich falle. Das ging ja auch so schnell, plötzlich lag ich da, ne? Aber das war richtig heftig und das war so ein Moment, wo ich dann wirklich gedacht habe, ach du Kacke. Ach du Scheiße, das hätte richtig nach hinten losgehen können. Und das sind dann Sachen, die ich, genau, und die habe ich dann tatsächlich fast eins zu eins genau so umgebaut in meine Geschichte, dass mein Protagonist hinter der Protagonistin im Auto sitzt und diesen Sturz sieht und sofort aussteigt und die sich dann das erste Mal nach Monaten so gezwungenermaßen sehen. Weil das passte einfach so gut und ich habe nur gedacht, danke, danke lieber Gott, dass ich noch lebe und dass ich das schreiben darf. Also.
Ja, geil.
Ja.
Also die Frage brannte mir jetzt gerade schon unter den Nägeln. Also ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Wenn du dir jetzt mal so dein Traumleben vorstellst, wäre dann zum Beispiel der Job jetzt noch in der Pflege dabei oder wärst du halt wirklich eigentlich Vollzeitautorin und Lektorin?
Gute Frage. Ich würde mal sagen, jein. Also ich habe da schon länger drüber nachgedacht und habe das bisher immer so betrachtet, dass die Pflege mir jetzt erstmal den Rücken frei hält, finanziell und zeitlich, um das machen zu können, was ich wirklich will. So ganz stimmt das aber nicht. Weil wenn du dir jetzt mal alle Wege anguckst, die ich so genommen habe, und das ist, dass sich ein Thema durch mein komplettes Leben zieht, was mir gar nicht so bewusst war. Und zwar der Punkt, Menschen mit einem Problem ein Stück weit ihres Weges begleiten zu wollen. Das gilt sowohl für die Pflege, weil ich arbeite in einem unterstützten Wohnen für Menschen mit erworbenen Hirnschaden, als auch für das Lektorat. Und ich sage immer, wir haben jetzt hier einen Rohdiamant und wir machen das jetzt zu einem richtig geilen Schmuckstück. Das heißt, du hast auch da wieder eine Lernkurve drin und begleitest diese Menschen ja nur ein Stück ihres Weges. Du gibst ihnen immer nur ein Stück mit und begleitest sie, bis das Ding halt draußen ist. Das ist aber nicht das Endprodukt.
Ja.
Das ist bei meinen Büchern so, weil du immer wieder Protagonisten hast, die eine gewisse Entwicklung durchlaufen. Und du begleitest diese Protagonisten nur bei dieser einen Entwicklung. Du erzählst ja nicht weiter. Das Leben der Protagonisten hört ja, wenn du jetzt das mal ganz krass sagst, es hört ja da nicht auf, wo das Buch aufhört und es fängt auch nicht da an, wo das Buch anfängt.
Ja, stimmt. Machst du eigentlich auch, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, also ne, ADHS wieder hier, Höckskin auf Stöckskin, aber ich mache voll gerne, ja, ich mag halt voll gerne so Charakterbiografien schreiben. Ich liebe das einfach, also auch aus der Sicht des Protagonisten oder von oben drauf. Ist mir völlig wurscht, ich mache das wild west, wie mir gerade die Schnauze gewachsen ist, aber ich liebe das einfach dann da einzutauchen und nochmal zu gucken, was ist vorher passiert, warum tickt die Person so, was trägt die vielleicht mit sich rum. Das finde ich übelst geil, das aufzuschreiben. Das macht mir fast genauso viel Spaß, wie dann die Geschichte zu plotten und zu schreiben, muss ich sagen.
Das mache ich zum Beispiel gar nicht. Wenn ich eine Geschichte schreibe, egal was für eine Geschichte es jetzt ist, es ist nicht so, dass ich mir die ausdenke, sondern ich habe immer das Gefühl, es kommt jemand auf mich zu und sagt, hey, ich habe da was, erzähl mal meine Geschichte, bitte.
Aha.
Es fühlt sich nicht an, als würde das aus mir herauskommen, sondern als wäre ich sozusagen nur das Portal.
Mhm. Klingt wie so ein Horrorfilm, ja.
Ja, ja. Ich weiß nicht.
So possessed, also, ja.
Ich habe halt das Gefühl, halt diese Figur kommt auf mich zu und gewährt mir in dem Moment einen Einblick in ihr Leben. Und alles andere kommt in dem Zuge hinterher. Also ich habe meistens den Anfang von einem Buch im Kopf und ich weiß, wo es hingehen soll.
Ja.
Und alles dazwischen kommt so aus der, ich will nicht sagen aus der Geschichte heraus, sondern, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Also ich fange meistens an und habe dann so 2, 3 Kapitel oder auch mehr, wo ich weiß, okay, das wäre der Weg. Und wenn ich schreibe, kann aber noch alles andere passieren. Wenn jetzt da plötzlich eine Figur auftaucht und sagt, hey, hier bin ich. Ich habe auch noch da ein Problem mit deiner Protagonistin und pack das nochmal mit rein. Denke ich so, ja, okay, gut. Dann muss ich aber nochmal gucken, ob der Rest noch stimmt. Und sonst passe ich das halt an. Und so plotte ich mich halt Stück für Stück durch das gesamte Buch.
Ja, aber also du machst es auch wirklich von vorne bis hinten, ne?
Nee, wir haben ja schon mal nicht.
Nee, also wir hatten ja mal, also irgendwann kann ich mich daran erinnern, dass wir drüber gesprochen haben, ist aber auch schon ein paar Jahre her.
Mhm.
Und da habe ich dir gesagt, ich bin so Wild West. Ich habe auch immer Anfang und Ende meistens im Kopf, also ich weiß, wo es hingeht und dazwischen ist alles frei. Mhm. Und dann bin ich aber mal bei dem Kapitel am Schreiben, dann bin ich bei dem Kapitel am Schreiben.
Nee, das mache ich nicht.
Das meinte ich, genau.
Auf gar keinen Fall,
das geht
nicht.
Ich mache das halt immer dann, zum Beispiel, ich bin gerade irgendwie super wütend auf irgendwas und jetzt habe ich ein bisschen Zeit, dann setze ich mich da hin und schreibe eine Szene, wo meine Protagonistin wütend ist. Oder ich habe mal eine geschrieben, da war ich irgendwie so übel sentimental und traurig an dem Tag. Ja, dann habe ich die Szene geschrieben, wo sie um ihren Sohn trauert und das kam dann so aus mir rausgesprudelt.
Das habe ich tatsächlich nicht. Bei mir ist es anders. Ich glaube, das liegt auch am Autismus. Ich kann manchmal meine eigenen Gefühle nicht klar benennen. Also da habe ich die meisten Probleme mit. Wenn ich jetzt andere sehe, kann ich das eher einordnen, auch aufgrund der Körpersprache, wie es denen geht,
ja,
als bei mir selber. Schlimmste Frage, die du mir stellen kannst, das weißt du ja, ist, wie geht es dir? Das ist die schlimmste Frage, finde ich, für mich. Weil erstens ist es super schwierig, überhaupt rauszufinden für mich, ob derjenige, der das sagt zu mir, wirklich daran interessiert ist, das zu wissen, weil dann kommt nämlich nicht nur 2, 3 Sätze, sondern dann kommt bei mir ein ganzer Bericht.
Ja, aber das ist auch geil. Also das ne, hat eine Freundin von mir auch mal gemacht. Also die war auf der Arbeit und dann hat jemand gefragt, wie geht's dir? Und sie kannte die Kollegin, die das immer nur so aus Nettigkeit gefragt hat. Und dann hat die so richtig, hat die gesagt, ja, eigentlich ganz gut, aber dies, aber das. Und du hast so richtig in dem Gesicht der Kollegin gesehen, fuck, ich wollte eigentlich nur fragen. Also, ne? Und dann hat sie gesagt, du hast gefragt, wie es mir geht.
Ja, genau. Das ist aber ein Lernprozess. Das habe ich auch erst gelernt, als ich diese 3 Jahre in Musterversand hatte, weil ich irgendwann abschätzen konnte, wer meint es jetzt wirklich ehrlich mit dieser Frage und wer halt nicht. Und da war dann der Punkt, wie reagierst du da drauf? Und das fällt mir selber schon unglaublich schwer. Ich habe mittlerweile eine Methode für mich gefunden, wo ich meinem ADHS besser klarkomme. Und da ist ein wichtiger Punkt, dass du jeden Tag aufschreibst, wie es dir geht. Mhm. Und ich erwische mich jedes Mal dabei, dass ich abends um 10 Uhr da vor meinem Buch sitze und nicht weiß, was ich schreiben soll.
Aha.
Ich könnte jetzt sagen, ja, der Tag ist gut gelaufen, weil ich habe das und das und das geschafft. Oder der Tag war total scheiße, weil draußen war es heiß und ich fühle mich schlecht dadurch. So, das heißt aber nicht, dass du auf den Kern des Ganzen irgendwo kommst.
Mhm.
Und das finde ich ultra schwer und da arbeite ich momentan dran, da mich dann trotzdem mit auseinanderzusetzen und mich reinzuführen, ja, was war denn heute und wie geht's mir damit? Diese Sachen kommen meistens bei mir im Nachhinein. Das ist das Beispiel, ich habe jetzt ein neues Lektorat angefangen von unserem Verlag und ich kenne diese Person nicht. Und ich habe auch heute Nachmittag noch das allererste Telefonat. Das ist ja für mich sowieso schon Herausforderung pur, wenn ich nicht weiß, wer dran ist, überhaupt mich zu überwinden, ans Telefon zu gehen. Wie gesagt, hier habe ich kein Problem mit. Ich kann mit euch allen sprechen, auch wenn wir hier zusammen auf dem Sofa sitzen. Ich hätte da kein Problem mit. Aber wenn mein Telefon klingelt, geht mein Puls von 0 auf gefühlt 200 hoch. weil ich es hasse, nicht zu wissen, wer dran ist. Wenn jetzt zum Beispiel der Name von dir da auftaucht oder meine beste Freundin oder was, dann weiß ich ja, wer dran ist und da weiß ich, okay, puh, muss nicht masken. Aber wenn dir jetzt zum Beispiel irgendein Versicherungsfuzzi da anruft,
ja,
da sterbe ich innerlich, weil ich mir denke, so, du musst ja sofort eine Reaktion geben. Und das ist halt wirklich das, wo ich halt Probleme mit habe, wo sich ganz klar mein Autismus zeigt. Ich hasse es auch beim Arzt anzurufen oder auf Arbeit mich krank zu melden, telefonisch. Das ist für mich eine Herausforderung wie Tag und Nacht. Das geht gar nicht. Aber mich vor 200 Leute stellen und aus meinem Buch vorlesen, da habe ich gar kein Problem mit. Also, ne?
Krass, ja.
Völlig bekloppt eigentlich. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wo du dich fragst, warum können das andere, aber ich nicht? Weil das ja so eine alltägliche Sache ist. Und ich habe mich auch, Fun Fact, ich habe mich in diesen 3 Jahren, wo ich im Muster versandt war, ich habe mich bis zum Schluss geweigert, ein eigenes Telefon auf dem Tisch zu haben.
Mhm.
Das war der Grund.
Aus Gründen, ja.
Wusste damals keiner, aber aus Gründen. Und nee, das geht für mich überhaupt nicht. Das ist für mich schlimm, ganz schlimm. Ich habe meistens da übers Handy kommuniziert und dann war das alles gut, dann war das kein Thema. Auch mit Sprachnachrichten habe ich überhaupt kein Thema, weil da kann ich ja drüber nachdenken und kann dann reagieren. Aber um nochmal auf das andere Thema zurückzukommen, warum mir diese Waage so schwer fällt, ist einfach, dass ich diese eigenen Gefühle nicht gut wahrnehme. Und da ist halt auch wirklich der Punkt, wenn es jetzt ums Schreiben geht, dass ich eher eine Szene schreibe, die jetzt dran ist und dann merke, das läuft in die völlig falsche Richtung gerade, weil meine eigenen Emotionen mit einfließen, die ich nicht unterdrücken kann, die ich aber auch nicht selber wahrnehme. Wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich total nervös bin oder ich bin total wütend wegen irgendeiner Kleinigkeit, weil hier ist irgendwie was schiefgelaufen und das arbeitet ja innerlich. Ja, dann setze dich halt dran und versuchst das Ganze so ein bisschen runterzuschlucken, weil jetzt gerade kannst du dich damit nicht beschäftigen, weil du hast gerade keine Zeit.
Ja.
Da merke ich aber, wenn ich schreibe, dass ich das unbewusst in die Szene reinfließen lasse und meine Protagonisten plötzlich auf eine Weise reagieren, wo du denkst so, Kacke, das passt überhaupt nicht zu dieser Szene. Warum flippt denn der total aus jetzt zum Beispiel? Hatte ich neulich erstens. Geil. Und dann komme ich auch an so einen Punkt, wo ich nicht weiterkomme, weil irgendwie da mein Kopf die Schatten dicht macht und sagt so, nee, das passt nicht zu deiner inneren Stimme von diesem Protagonisten, der dir gerade deine Geschichte erzählen will. Da ist eine Diskommunikation. So fühlt sich das immer an. Und wenn ich dann nicht sage, okay, scheiße, hier läuft was gerade falsch, ich höre jetzt auf und ich muss mich wirklich dazu zwingen, aufzuhören. Weil du willst es ja eigentlich fertig kriegen, ne? Und du, warum schaffst du das nicht? Warum klappt das denn nicht, ne?
Ja, das ist jetzt wieder der innere Antreiber, genau.
Ganz genau. Und wenn ich dann nicht sage, okay, ich mache jetzt wirklich hier einen harten Cut und ich lasse das jetzt liegen. 2 Tage später oder meistens abends, wenn ich das morgens habe und abends, ich setze mich nochmal an die Szene und fällt mir auf, ja, das war gar nicht da, wo du hin wolltest. Und wenn ich mich dann anfange, innerlich davon zu lösen und merke, okay, das waren jetzt meine eigenen Gefühle, die da reingekommen sind und nicht die Gefühle, die diese Protagonistin in dem Moment hatte.
Mhm.
Wenn ich das finden kann, und das dauert bei mir meistens immer so eine Weile, dann läuft es auch wirklich wieder geschmeidig weiter und dann bin ich wieder in der Szene drin und dann kann ich damit auch um und merke so, ja, Kacke, da ging es dir selber wohl nicht gut. Das merke ich aber im Nachhinein dann erst.
Ja, in dem Moment bist du ja auch so drin. Und also auch da wieder, ich glaube, Leute können das ganz schlecht nachvollziehen, weil als Kind wurde mir das, glaube ich, öfter auch gesagt, reiß dich mal zusammen.
Ja, oh, dieser Satz.
Aber das kann man nicht nachvollziehen. Das ist nicht nur ein Gefühl oder ein Gedanke. Du bist in dem Moment der Gedanke.
Oh.
Das ist 10-mal schlimmer. Also das kann man mit dem Gehör von einem Hund vergleichen. So, wir hören den LKW laut und bei denen muss das ja, das muss ja wie ein Presslufthammer im Schädel sein.
Ja,
ne? Und so ist es halt auch mit Gedanken und Gefühlen. Also ich kann das total nachvollziehen, was du da gerade erzählt hast. Du bist dann so verbohrt in dieser Szene. Und gleichzeitig kommt dann dieser innere Antreiber, der dir gesagt, du hast aber noch nicht 1000 Wörter geschrieben. Du wolltest das doch heute fertig kriegen.
Ja.
Sich davon zu lösen, ist halt echt schwierig, aber am Ende des Tages hilft es eigentlich am meisten.
Absolut.
Ja? Und dann ist man immer wieder auch das, was wir bei der ersten Folge ja schon mal angeschnitten hatten, dann hast du wieder Deadlines. Und das finde ich manchmal so schwierig, so, dass man sich da gegenseitig so unter Druck setzt irgendwie. Ne? Also ich finde, ja, da müsste es ja so einen anderen Weg geben, zu sagen, ey, ich kann mir diese Zeit auch nehmen und zu sagen, ich unterbreche das jetzt aktiv und gehe lieber heute Abend oder morgen oder so nochmal dran. Ne?
Ja, also was ich auch gemacht habe, um nicht da reinzukommen, was ich glaube, die meisten aber auch nicht können und was ich auch keinem weiterempfehlen würde, so, Ich habe die ganzen Bücher, die ich jetzt im Verlag auch untergebracht habe, die sind alle fertig.
Mhm.
Also ich habe die kompletten Manuskripte hier fertig liegen. Mhm. Was man dann aber nicht sieht, sind natürlich die 6 Jahre, an denen ich da dran geschrieben habe. Ne?
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen. Das ist nämlich auch wieder so die Sache, wie du schon sagtest, mit auf Social Media ist alles schick, da ist alles schön. Und man zeigt nur die schönen Momente von sich, aber nicht die ganzen Jahre Arbeit und die Zweifel und die Momente, wo du wirklich gedacht hast, warum komme ich hier nicht weiter? Ich muss gerade eigentlich mich um mich kümmern. Ich kann gerade nicht. Ich habe keinen Zugang gerade zu dieser Geschichte. Das finde ich halt unglaublich schwierig, dass das viele gar nicht sehen. Dafür haben wir ja jetzt auch diesen Podcast, dass man auch mal hinter die Kulissen guckt und auch mal zugibt und sagt, mir geht's da nicht anders. Obwohl, man könnte es vielleicht doch als Tipp nehmen, dass wenn man sich mit einem Buch tatsächlich bewirbt und davon überzeugt ist, dass diese Geschichte gut ist, dass man das Buch erstmal fertig schreibt, um nicht in diesen Druck zu kommen. So habe ich das halt gemacht, weil ich genau weiß, ich wäre sonst so unter Druck geraten. Und ich erinnere mich noch genau von dem Vierteiler, der in den Glaswelten Verlag erscheinen wird. Ich bin nochmal das komplette Ding durchgegangen und habe dann einen riesen Plothole entdeckt. Ich weiß nicht, ob es das zweite oder dritte war. Aber und dann war halt auch, ja, schick mir mal bitte die Manuskripte bis zu dem und dem Zeitraum. Und ich dann gesagt habe, unsere Verlegerin angeschrieben, ich so, du Annika, ich habe da ein riesiges Plothole entdeckt. Das kann ich dir so nicht geben. Und ich habe wirklich einen Monat lang gebraucht, um dieses Plothole, weil du musst ja dann die gesamte Storyline weiter durchgehen. Um das zu schließen, habe ich einen ganzen Monat gebraucht, der nicht eingeplant war. Und ich habe mich in Grund und Boden geschämt. Aber sie hat dann gesagt, du, solange das Buch danach gut ist, mach das, nimm dir die Zeit. Das ist sowieso erst 2027 oder 28. 28 wäre es dann demnächst, glaube ich, wenn es der zweite oder dritte Band, sogar 28, 29, irgendwie sowas um den Zeitraum. Wir haben halt noch gut Zeit und das ist halt auch das, was andere wiederum nicht sehen, dass diese Verlagsmühlen so unglaublich langsam malen, hat ja auch seinen Grund. Es hat den Grund auch, dass du als Autor genügend Zeit hast, um überhaupt das Ding fertig zu machen. Dass du nicht unter diesen Druck kommst. Ja. Und ja, es gibt viele, die sagen, ich gehe ins Self-Publishing, weil ich diese Zeitverzögerung nicht haben will. Verstehe ich auch, unterstütze ich auch. Bei manchen Projekten würde ich das genauso machen. Bei den Projekten habe ich mich eben für den langsamen Weg entschieden. Und wenn man dann im Rückblick dazu sagt, okay, da sitzen aber 6 bis 8 Jahre Vorlaufzeit vor, finde ich, relativiert sich der Druck dann auch wieder, ne? Also, das ist so mein Weg, damit umzugehen. Wie ist das bei dir?
Ja.
Wie würdest du das sehen?
Ja, safe. Ich werde auch erst darüber nachdenken, ob ich das im Self-Publishing mache oder einen Verlag schicke, wenn es so gut wie fertig ist. Weil ich habe auch den Anspruch, also klar, ne, dann geht's ins Lektorat. Da habe ich ja jetzt jemanden.
Und das ist auch nochmal so ein Ding, das dauert auch.
Ja, genau. Und ich finde, am Ende des Tages sollte da eine gute Geschichte bei rumkommen. Gerade auch in Zeiten von KI und dem ganzen Rotz. Einfach diese coolen Geschichten und nicht diesen generierten Scheiß. Das sieht man ja auch auf Netflix und so immer mehr. Also, und da kommen dann aber manchmal auch Geschichten raus, wo du dir denkst, Alter, wir hatten das geschrieben. Also, sorry. Also dann, entweder hatten die kein Geld mehr am Ende oder, ne, also, weiß ich nicht. Das, da denke ich mir so, dann nehmt euch doch lieber ein bisschen mehr Zeit dafür. Aber ja, da ist dann auch wahrscheinlich wieder Druck hinter, dass es fertig werden muss. Oder vier oder 4,5 Jahren habe ich ja meinen Job geschmissen und wollte mich dann als Texter damals und dann mit dem Autorendasein auch selbstständig machen. Aber ich wusste halt nicht, dass es so hart ist, dass man auch mit seinen Büchern halt dann doch irgendwie mal überlebt, weißt du so. Und dann kam gleichzeitig ja noch dazu, dass bei mir immer das Ding, wo dann auch Glaubenssätze und ADHS reinkickt, immer dann, wenn es um irgendwas geht und wo ich dann auch mein Geld mit verdienen soll, dann kickt dieser Perfektionismusdruck aber solche Granate rein, dass ich mich damals selbst so aus dem Schreiben rausgenockt habe. Ne? Also da hatten wir ja auch ganz lang und breit drüber gesprochen. Ich hatte, glaube ich, 2 oder 3 Jahre den Kopf überhaupt nicht frei dafür. So gar nicht. Und da ging es mit meiner Geschichte, die ich dir ja auch schon mal vorgestellt habe, ging es überhaupt nicht weiter. Und jetzt arbeite ich da wieder dran, wo ich auch weiß, es werden 2 Bücher und ich habe die Handlungsstränge so ein bisschen im Kopf und so. Aber zu dem Zeitpunkt ging gar nichts mehr. Und deshalb, das wirklich dann erst in andere Hände zu geben, wenn ich damit so weit fertig bin, dass ich sagen kann, okay, ich habe da keinen Druck, aber andersrum, das wäre jetzt dann auch wieder eine interessante Frage, wenn du das dann 2-3 Mal gemacht hast und deine Bücher sind dann recht erfolgreich und der Verlag will dann mehr, was passiert dann?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, ob das dein eigenes Buch ist oder ein fremdes Buch. Du musst einen Überblick und wahren über alles. Du kennst das. Mhm. Im Endeffekt ist das dieselbe Arbeit. Ich mache es tatsächlich so, ich schreibe ja grundsätzlich jeden Tag und ich arbeite kontinuierlich auch an meinen eigenen Projekten. Mhm. Und da kommt es dann wirklich drauf an, momentan arbeite ich halt an einem Projekt, wo ich sage, das wird wahrscheinlich eher im Self-Publishing erscheinen. Das ist auch der erste Band von einer Reihe mit 4 Bänden. Und dann habe ich jetzt aber den ersten Band von einer Dialogie abgeschlossen. Das ist dieser Parallelweltenroman. Der erste Band ist fertig und den zweiten, da habe ich jetzt gesagt, nehme ich mir im Urlaub Zeit für den erstmal mal reinzufühlen, wie soll es jetzt weitergehen, wie will ich den Anfang aufbauen und dann kommt ja der Rest sozusagen von alleine. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, das ist tatsächlich das erste Projekt, wo ich nicht genau weiß, wie das enden wird. Okay. Also ich habe eine grobe Vorstellung, aber ich weiß noch nicht genau, ob das umsetzbar ist. Aber da ist auch die Frage dann, ich habe das Verlagen angeboten. Und jetzt kommt es wirklich drauf an, es sind ja zwei, wird die Dialogie genommen oder nicht? Und wenn die Dialogie genommen wird, ist die Frage, wann wird sie angesetzt? Ich habe mich für das Verlagsprogramm 2829 beworben. Da muss man auch mal das dazu sagen. Ne? Das ist ja jetzt auch 2-3 Jahre Vorlaufzeit. Im Endeffekt. Mhm. Und dadurch, dass du ja dann weißt, es kommt noch ein Band, würde ich das Ganze dann planen, dass ich jetzt mein Self-Publishing-Projekt fertig schreibe, dass ich ein Band fertig habe von den vielen und dann gleich den zweiten von der Dialogie hinterher schiebe, damit das abgeschlossen ist. Und da gehe ich mal von aus, dass das dann auch wieder ein Jahr dauert. Also in einem Jahr wird das ganze Ding vielleicht fertig sein. Vielleicht. Ich weiß es nicht.
Mhm, ihr habt es hier live gehört. Also
ich würde mir damit echt Zeit nehmen. Ja, ich würde mir da tatsächlich Zeit nehmen, weil ich habe so gemerkt, wenn es gut läuft bei einem Schreibprojekt, dann schreibe ich da dran so 3-4 Monate. Wenn es wirklich richtig gut läuft und ich wirklich Zeit dafür habe. Es war aber bevor ich so viel zu tun hatte für den Glaswelten-Verlag. Das muss man auch dabei sagen. Wenn ich jetzt mal so meine normale Zeit nehme, würde ich sagen 8 Monate.
Ja.
Wenn mir da oben mein Gehirn zwischenzeitlich nicht durchbrennt. Mhm. Und deswegen würde ich eher sagen ein Jahr. Mhm. Ungefähr ein Jahr schreibe ich an einem Buch, wenn ich mir wirklich Zeit lasse. Und dann wären wir ja wieder in 27 und dann hätte ich immer noch ein Jahr. Also ich plane praktisch mit den Projekten immer so mit so einem Puffer von 1-2 Jahren. Das habe ich mir jetzt angewöhnt und das funktioniert für mich ganz gut.
Cool, ja. Ist auch eine gute Taktik. Ich wusste auch gar nicht, dass man sich jetzt zum Beispiel bei den Verlagen dann auch schon für in 2-3 Jahren bewerben kann. Also ich habe von dem ganzen Kram überhaupt noch keine Ahnung. Also ich habe vor 10 Jahren ja mal eins veröffentlicht und das war es dann auch. Also so viel zum Traumleben. Ja. Ne? Genau.
Ja, aber das wüsste ich jetzt auch zum Beispiel gar nicht, wenn ich jetzt nicht im Glasfelden Verlag auch angenommen worden wäre. Weil damals hieß es ja auch, das war 2025, als ich mich beworben habe, da hieß es für das Jahr 26, 27. Und in dem Zeitraum sind ja meine Bücher auch. Meine liegen jetzt aber tatsächlich weiter hinten im Verlagsprogramm, also 2027. Da habe ich auch erst gedacht, boah, das dauert jetzt noch 2 Jahre, bis deine Bücher erscheinen. Was du aber nicht vergessen darfst dabei ist, du hast ja noch dazwischen das Lektorat und das Korrektorat und da wird noch das Cover beauftragt, da wird die ganze Werbung gemacht. Wenn du überlegst, eine Werbung schaltest du ja ungefähr mit einem Vorlauf von 6-8 Monaten, weil es ist so eine Faustregel, die habe ich beim Copywriting gelernt. Der Endkunde muss ein Produkt 5-7 Mal gesehen haben, bis er kauft und eine Kaufentscheidung trifft. Das heißt also, du musst in diesem Zeitraum dein Buch wenigstens so visuell präsent machen, dass überhaupt jemand es kauft. Das ist schon mal Punkt 1. Das heißt, du hast eine Marketingvorlaufzeit von 8 Monaten. Dann hast du mindestens für ein Lektorat, also ich habe für den Glaswelken Verlag, habe ich im März ein Lektorat angenommen, das ist jetzt komplett durch. Da hatten wir 2 Durchgänge. Und jetzt ist das soweit, dass es dann ins Korrektorat gehen kann. Das liest ja nochmal an. Und dann geht es nochmal in den Buchsatz und nebenher läuft das Cover. Das ist so das Erste, was gemacht wird. Das Cover ist das Erste und dann kommen die anderen Sachen. Das heißt, du hast da auch nochmal so roundabout 6 Monate. Und dann kommst du ja auf ein ganzes Jahr Vorlaufzeit.
Ja.
So, wie gesagt, Verlagsmühlen arbeiten langsam. Und das hat auch den Grund, weil ich bin ja in einem kleinen Verlag, wir sind in dem Verlagsteam 4 Leute. Mhm. Also die Verlagsgründerin mit ihrem Ehemann zusammen, die machen auch Lektorat, Korrektorat und Buchsatz zusammen. Dann noch eine Lektorin und ich. Wir sind 4 Leute. Und wir stemmen diesen kompletten Prozess alleine. Wir machen das alle nicht hauptberuflich. Und wenn da nur einer ausfällt wegen einer Krankheit oder so, dann ist halt keiner da. Dann bleibt das liegen. Ne, das kennst du ja aus der Selbstständigkeit. Wenn du nicht das Ganze tust, dann tut es keiner. Und in den normalen großen Verlagen, da ist das ja ein bisschen flexibler, weil da hast du ja auch mehr oder weniger austauschbare Festangestellte, die diese Jobs machen. Und da gibt es auch wiederum diese verschiedenen Abteilungen. Und da arbeiten ja viel, viel mehr Leute. Und trotzdem geht es nicht schneller, weil auch da immer wieder Leute krank werden können und ausfallen oder Sachen verschoben werden müssen. Nicht so laufen, wie sie sollen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viele gar nicht wissen und deshalb auch falsche Erwartungen irgendwo haben. Weil diese Vorlaufzeit ist einfach wichtig. Und wenn du da falsch planst, bricht das alles in sich zusammen.
Also musst du auch Puffer mit einplanen, ne?
Absolut, weil du kannst ja auch selber nochmal ausfallen oder du willst auch mal selber in den Urlaub fahren oder hast vielleicht, wie es in meinem Fall ist, eine Familie, da sind die Kinder krank, das kannst du auch nicht planen, dann hast du auch keine Zeit daran zu arbeiten. Ja. Du hast einen Hauptjob, wo vielleicht die Hütte brennt und du musst einspringen und hast dann keine Zeit für Lektorat oder so. Und das, wenn du das alles zusammenrechnest, dann ist das schon realistisch, warum Verlage jetzt sagen, wir nehmen Bewerbungen für 28, 29 an.
Verstehe, ja. Verstehe. Okay.
Und ich glaube auch nicht, dass es bei den Großen irgendwie anders ist, auch wenn sie das vielleicht nicht so laut sagen.
Ja, bestimmt.
Wenn man jetzt sagt, okay, als Self-Publisher, ich will nicht so lange warten und ich liebe es, das mir flexibel einzuplanen, kann ich das total nachvollziehen, weil gerade wenn es um Trends geht, ja klar, da musst du es halt schnell raushauen. Da musst du aber auch damit leben, dass du diesen Druck dir selber machst, ne? Weil dann bist du ja für alles selbst verantwortlich im Endeffekt.
Ja, voll.
Ja, das ist so der Unterschied, den ich da sehe. Und das darf man dann auch nicht unterschätzen. Weil Self-Publishing ist auch nicht so einfach. Gerade weil du, wenn du vielleicht das erste, zweite Buch hast, ja auch nicht so eine große Ahnung hast, wer jetzt dich komplett übers Ohr haut. Hat mir bei der ersten Folge schon drüber gesprochen, Lektorat insbesondere. Es geht auch beim Buchsatz weiter. Es endet beim Cover, dass da irgendwas zusammengeschnippelt ist, was dann vorne und hinten nicht kompatibel ist mit irgendwas. Man weiß es nicht, ne? Es gibt ja so viele unterschiedliche Anbieter auch auf dem Markt. Ich will da auch keinem was unterstellen, um Gottes Willen, ne? Also.
Nee, aber das ist ja wie bei Social Media auch. Also, es ist halt egal, wo du bist, du hast immer so Spacken dabei, die dann halt Scheiße bauen, ne? Oder die dich übers Ohr hauen und ja, da musst du halt erstmal ein bisschen hinterkommen, so, ne? Wer das dann gut meint.
Oder auch dieses 10K-Gelaber, was für uns der HS da ja sowieso nicht zutrifft.
Finde ich ganz schlimm. Mm-mm. Nee. Ich möchte auch nicht in 3 Monaten 10K haben, möchte ich nicht. Warum? Weil mich das wird mich auch schon wieder überfordern. Nicht nur, also Geld, okay, nehme ich. Also wer mehr spenden will, kein Problem. Aber ich sag mal so 10K FollowerInnen, die dann auch noch bei mir vielleicht was buchen, davon, also sagen wir mal davon 5%, dann bist du ja schon bei 500 Anfragen, dann würde ich ja immer Schugge werden in der Birne. Also nee, möchte ich gar nicht. Ich möchte in meinem Tempo wachsen. Das ist eh alles schon so schnell und reizüberladen, dann möchte ich das nicht auch noch da haben. Also ich habe zum Beispiel jetzt in den ersten Monaten der Selbstständigkeit auch gemerkt, ich mache das ja bewusst, weil ich eine Wunschvorstellung habe, wie mein Leben aussehen soll. Also immer, wenn ich mir das vorstelle, was die Selbstständigkeit mir auch ermöglichen soll, dann weiß ich, okay, ich möchte nicht mehr auf jeden Cent achten. Ich möchte mir was gönnen können. Ich möchte aber auch sagen können, kann mal eine Rücklage bilden, ich kann das mal irgendwo hinspenden, wie auch immer. Also ich muss auch nicht mehr aufs Geld achten, wenn ich mal irgendwo was trinken gehe oder so. Und gleichzeitig dann auch, dass ich in meinem kleinen Häuschen mit fettem Garten und riesen Bäumen sitze, unterm Schirm arbeite, da rennen 3 Hunde rum, wir haben einen fetten Pool oder ein fettes Planschbecken. Das ist mein Traumleben sozusagen. Und die Selbstständigkeit ist halt das Tool und ist, weil ich das auch gerne mache, aber es ist jetzt nicht so ein Ding, dass ich da sage, ne, selbst und ständig, ich hustle jetzt jeden Tag 12 Stunden, gar keinen Bock drauf.
Mhm. War das auch so ein Grund, weshalb du eine Social-Media-Agentur aufgebaut hast? Das haben wir nämlich noch gar nicht gesagt. Du hast eine Social-Media-Agentur aufgebaut, die sich ganz explizit an ADHSler richtet. Wie bist du da hingekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen?
Also die Idee ist mir vor 2,5 Jahren tatsächlich schon gekommen. Da habe ich nämlich mit einer Kollegin, bei der ich beim BUND gearbeitet habe, also Bund für Umwelt und Naturschutz, die hat selber auch noch so ein Business nebenbei laufen. Also die macht so Frauenmassage und sowas, dass Frauen wieder ihren Körper spüren. Und mit der habe ich das dann zusammen mal gemacht, weil sie hat mich gefragt, oh, ich weiß nicht, wie ich das auf Insta präsent machen soll. Und dann bin ich das mit ihr einfach mal so durchgegangen. Also dann haben wir uns zusammengesetzt und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das eigentlich macht, weil sie war so blockiert und sie wusste halt nicht, wie sie es machen soll. Und mir hat das übel Spaß gemacht, mit ihr zu gucken, welche Themen, wen will sie ansprechen, so diesen ganzen, also diesen, ne, den Rotz, der da dran hängt. Und dann ist diese Idee immer mehr gereift. Und dann habe ich noch beim BUND gearbeitet und später jetzt nochmal angestellt als Social Media Manager das letzte Jahr. Und da habe ich aber auch schon gewusst, ich mache mich auf jeden Fall damit selbstständig. Und ne, dehnt sich jetzt noch ein bisschen aus. Es bleibt nicht nur bei Social Media, sondern auch bei Low-Budget-PR, weil ich weiß, dass zum Beispiel gerade Startups oder auch Solo-Selbstständige jetzt nicht immer Tausende von Euro in der Tasche haben. Aber gerade weil ich Impact sichtbar machen will, ob das jetzt sozial oder ökologisch ist, ne, oder auch kulturell, dass da kommen wir dann wieder zu Büchern und so, ne? Mhm. Mich reizen alle, die einen Impact sichtbar machen wollen, also einen positiven Einfluss nach draußen haben, auch auf Mensch, Natur oder Umwelt, und die Dinge anders machen. Und da kommen ja natürlich ADHSler direkt ins Spiel. Ich habe ja selber ADHS und mich hat es angekotzt, wie Social Media läuft, wie es gebraucht wird und dass diese BWL-Justisse und 10K-Dullis halt wirklich so diese Oberhand haben. Mhm. Weil mich das überfordert, weil ich ganz viele andere kenne, dich ja dann auch eingeschlossen, die das überfordert zu sagen, du musst jeden Tag, du musst das machen und wenn du es nicht machst, dann meinst du es wohl nicht ernst. Und da denke ich mir so, nee, es muss auch einen anderen Weg geben, also entschuldige. Hier kommt es auch da und ne, da schließt sich der Kreis wieder, auch bei Social Media kommt es auf gute Geschichten an. Mhm. Fertig. Und Geschichten erzählen können wir ja, wir müssen dann halt nur gucken, wie das auf Instagram funktioniert. Aber am Ende des Tages kommt es auch da auf gute Geschichten an. Und das braucht dann manchmal auch vielleicht da auch ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Ne? Wenn ich dann sehe, wie alle da jetzt auch immer mehr KI nutzen. Ich benutze KI natürlich auch, um mir mal Vorschläge machen zu lassen. Gib mir mal einen Vorschlag für eine gute Hook. Oder mach mir mal 10 Vorschläge. Und dann picke ich mir eine raus und verfeinere die noch. Aber ich habe keinen Bock darauf, dass das so ein KI-generierter Scheiß wird. Und ja, dass es nur darum geht, immer was rauszuhauen. Immer mehr, immer mehr. Also, nee, da stehe ich nicht drauf. Möchte ich nicht.
Ja. Was hast du gelernt, dass du da hingekommen bist? Beziehungsweise woher hast du das Hintergrundwissen dafür?
Ich habe 2013 angefangen, Journalismus und PR zu studieren. Im schönen Gelsenkirchen. Und da wollte ich erst Journalist werden und habe dann aber gemerkt, wie abgefuckt eigentlich mittlerweile die Medienlandschaft so ist. Und dann bin ich immer mehr in die PR- und Marketing-Richtung so gerutscht während des Studiums und gerade dieses strategische Denken, also erstmal überlegen, wen spreche ich überhaupt an und wie ticken die? Also das kann man ja so ein bisschen vergleichen mit so Charakterbiografien, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Dass, wie du sagst, so die Protagonistin oder der Protagonist kommt auf dich zu und sagt, erzähl mal über mich. Mhm. Und das kannst du dir beim Marketing auch so vorstellen, also dass du deine Zielgruppe gut kennst und dann weißt, was du machen kannst. Das hat mich damals schon gereizt und dann halt auch wirklich kreativ zu werden. Wie kann ich das jetzt auf verschiedene Plattformen on wie offline übertragen? Also das hat mir übelst viel Spaß gemacht und nach dem Studium war ich dann erstmal noch studentische Hilfskraft, also habe mich irgendwo in einen Mathe-Studiengang eingeschrieben, damit ich da halt weiterarbeiten kann.
Warum denn Mathe?
Weil es keinen NC hatte.
Ach so. Okay, keine weiteren Fragen.
Ja, also es musste schnell sein, ich musste irgendwo reinkommen und dann habe ich das halt gemacht und habe halt weitergearbeitet nebenbei. Also ich war ja in keinem Seminar oder so, ne? Also
ah gut, das wollte ich wissen.
Nur für den Schein, also ich habe kein Seminar besucht, Gottes Willen, Mathe und ich, ey, ciao.
Ja, deswegen war ich gerade so skeptisch, dachte so, hä?
Nee, ey, ich war mal in der Uni und Mathe kann ich gar nicht. Da mussten wir ein Budget berechnen für so eine Kampagne und dann sagte unsere Dozentin so, ja, 0,5, wie viel ist denn das? Und dann habe ich so voller Überzeugung reingeschrien, ja, 50.000 und sie, genau, 500.000.
Oh. Ups. Aber das ist genau wie bei mir, ob da ein oder zwei Nullen dran ist. Ach, eben. Komm.
Ist doch egal.
Scheiß drauf.
Geld kommt, Geld geht. So.
Genau, richtig. Hauptsache ist es was auf dem Konto, wie viel ist doch egal.
Ja, eben. Eben.
Hauptsache Plus.
Ja. Das, ja. Hm. Das ist doch mal eine ganz eigene Folge, glaube ich. Mhm. Nee, aber da bin ich so das erste Mal richtig bewusst, nicht als Konsument, sondern als Produzent sozusagen mit Social Media in Kontakt gekommen. Und da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Ich meine, damals vor 10 Jahren war Instagram auch noch anders. Also da konntest du ja wirklich ins Mikro furzen und du hast Reichweite gehabt. Es war so mehr so eine Plattform für die User und jetzt ist es halt diese Creator-Plattform. Also ne, senden, 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 senden. Und deswegen ist es ja auch schwerer, dass man da überhaupt erstmal durchsticht. Mhm. Aber es macht halt immer noch irgendwie Bock zu gucken, wie das geht, muss ich ehrlich sagen. Also da habe ich schon noch Spaß dran. Aber ich habe halt noch mehr Bock dran, deswegen erweitere ich mein Portfolio jetzt auch noch um Guerilla-Marketing, Low-Budget-PR oder Guerilla-Marketing ist ein Teil davon. Also Guerilla-Marketing heißt ja, mit wenig Mitteln die maximale Aufmerksamkeit und Wirkung erzielen.
Ja, ich erinnere mich, das hattest du mir mal gesagt, ja.
Genau, und das ist so eine rechtliche Grauzone, da muss man halt auch immer aufpassen, was geht und was geht nicht. Aber ich liebe es einfach, weil du kannst da so unglaublich kreativ werden. Also ich hatte da schon so coole Ideen, auch für mich selber irgendwann, wenn ich dann wirklich mal das Buch fertig schreibe, was ich da so machen kann. Und mich reizt einfach so an dieser Agentur einmal, wie gesagt, diesen Impact sichtbar machen, weil das halt wirklich zu kurz kommt, gerade so hochsensible oder auch ADHS-Mäuse wie wir, die gehen einfach manchmal unter, weil das zu viel ist und sie dann nicht wissen, wie sie es machen sollen. Und das möchte ich halt mit dieser Agentur ändern. Und das macht halt einfach auch Spaß, muss ich sagen.
Ja, und ich muss dir mal rückmelden, dass deine Methoden auch funktionieren. Ah, weil du hattest du hattest einmal einen Post dabei. Ich weiß gar nicht mehr, das ist schon länger her. Da ging es darum, wenn du als ADHSler zu viele Ideen auf einmal hast, pick dir eine Idee raus und plan die von Anfang bis Ende durch. Und damals war ich dabei, die Promophase hier für den Podcast aufzubauen. Und ich habe das einmal durchgezogen, weil mein großes Problem ist, ich verliere mich in Details. Das ist nämlich auch so ein Punkt, da kommt mein ADHS mit meinem Autismus in die Quere, weil ich einen festen Ablauf brauche, den ich immer wieder durchgehen kann, aber gleichzeitig in diesem Ablauf, wie du schon sagtest, das passt wieder sehr gut, eine gewisse Flexibilität brauche. Aber meinem Gehirn selber bescheißen muss, um nicht da reinzukommen, um Gottes Willen, ich weiß nicht mehr, was ich machen muss. Und deswegen fühle ich mich überfordert und mein Hirn macht dicht. Sondern ich habe dann auch wirklich gesagt, okay, mein Grundproblem ist eigentlich, ich brauche einen Workflow. Ich brauche eine klare Struktur. Was habe ich eigentlich zu tun, wenn ich in diesem Podcast-Projekt drinne bin. Das heißt also, am Anfang kommt, den möchte ich überhaupt als Gast haben. Dann die Gäste anzusprechen, dann musst du aufschreiben, wer hat denn jetzt Ja gesagt und wer hat sich noch nicht gemeldet oder wer hat Nein gesagt. Nein gesagt hat bis jetzt noch keiner, aber alleine überhaupt, dass du auf die Menschen zugehst und nicht vergisst, was haben die dir denn geantwortet? Das ist dann so mein Problem. Und dann muss ich das ja irgendwo aufschreiben. Und dann habe ich meistens so eine riesen Zettelwirtschaft. Ich habe überall alles stehen und nirgendwo das gebündelt. Und da ist ChatGPT super. Hab gesagt, okay, wie fängt man da an? Genau, wie fängt man denn da an und was für Schritte brauche ich denn überhaupt, um diesen Prozess durchzuführen? Und dann hat er mir einfach erstmal diese Schritte aufgebaut und habe ich gesagt, okay, gut, dann gehe ich jetzt in jeden Schritt einzeln nochmal genauer rein, weil ich habe ja jetzt zumindest eine klare Timeline. Und habe mir dann dadurch einen Workflow gebaut mit E-Mails, deswegen warst du so überrascht, als du die erste E-Mail von mir gekriegt hast.
Ich lese da auf einmal so Stefanie E. Wagner und ich so,
A.E. Wagner.
A.E. Wagner, erstmal war ich völlig perplex kurz und dann habe ich gedacht, was, ne? Und wer ist das? Und dann habe ich gemerkt, ja, Steffi, ja, natürlich, ne? Und ich hab da überhaupt so überhaupt null mit gerechnet und dann so voll professionell. Ja, hallo. Und dann so richtig professionelle E-Mail. Ich so, okay, girl, business girl, I'm sorry. Ne?
Ja, aber dein Verdienst.
Ja, aber es ist super sinnvoll, dass du das so machst. Also, weil genau das ist es ja bei ADHS und auch Autismus, bei allen Neurodivergenzen. Man braucht eine gewisse Struktur, in der man dann wieder flexibel ist. Das predige ich immer wieder. Das, weil ich das auch am eigenen Leib erfahren habe. Wenn ich keine Struktur habe, wenn ich mir zum Beispiel nicht diesen Wochenplan mache, wo ich sage, montags ist mein Fortbildungstag, mittwochs mein Content-Drehtag, dienstags mein Kundentag, wo ich was für die Kundinnen dann vorbereite und so. Oder nochmal nachbereite, dann gehe ich unter. Dann gehe ich einfach baden.
Richtig.
Dann ist das so wie gestern, wo ich nämlich gar nichts geplant habe und dann hänge ich bis 4 Uhr bei der Hitze auf dem Sofa rum und gehe kurz mit dem Hund raus und dann fange ich an zu arbeiten und sitze da abends bis 10 und dann hast du nämlich den Salat.
Genau, genau, das ist der Punkt. Und ich habe mir dann wirklich auch eine E-Mail-Serie runtergeschrieben, die dann aufeinander ja auch aufbaut. Und da habe ich mir wirklich dann diesen Workflow dann runtergeschrieben einmal. Und diesen Workflow gehe ich jetzt praktisch jedes Mal bei jedem einzelnen Gast weiter durch und gucke, wo steht der jetzt? Weil das ist wiederum etwas, was ich mir sehr gut merken kann. An welchem Punkt steht jetzt dieser Gast?
Ah ja.
Aber ich kann mir nicht merken, welcher Schritt kommt jetzt als nächster. Ist total bekloppt, aber da habe ich wieder meine Schwierigkeiten. Und wenn ich dann halt diesen Workflow habe, ich habe das runtergeschrieben, ich habe dieses Dokument auf Google Docs, ich kann das auch überall von jeder Plattform, von jedem Gerät aus öffnen, was auch übrigens genial ist, was ich jetzt auch erstmal realisiert habe, was völlig Banane ist, wo du denkst, warum habe ich das vorher nicht gemacht, aber okay. Das rettet mir wirklich regelmäßig den Tag, weil das ist nämlich jetzt zum Beispiel auch, wir nehmen jetzt diese Podcast-Folge auf, ich habe das aber Wochen vorher geplant, wann habe ich denn überhaupt Zeit für diesen Termin?
Ja.
Das ist Punkt 1, dann musste ich davor dich erstmal überhaupt ansprechen und dir sagen, ey du, wir haben was Wichtiges vergessen, wir haben vergessen uns vorzustellen und die Leute wissen ja gar nicht, wer wir sind. Und dann hat es ja wieder Wochen gedauert, bis wir den Termin hatten.
Ja.
Dann haben wir sogar noch eine Woche verschoben, was so typisch ist für uns wieder. Und dann ist ja auch die Frage, dann nimmst du es auf, dann musst du es aber noch schneiden. Du musst es durchgucken, du musst die Shorts machen für Social Media. Da musst du die ganzen Posts planen. Die haben auch alle wieder eine Caption und das sind wieder Sachen, die kommen ja alle so
nacheinander.
Und wenn du das
nacheinander.
Und wenn du irgendwo drin aufhängst, das war nämlich bei der ersten Folge so, ich habe angefangen zu schneiden bei uns und der witzige Funfact ist, diese Folge habe ich ja komplett auseinandergenommen. Dieses gesamte Gespräch war ja in der Reihenfolge nicht so.
Ja, aber siehst du, es ist mir
nicht
aufgefallen.
Ist dir nicht aufgefallen? Ich habe das komplett auseinandergenommen, habe mir das erstmal durchstrukturiert, welche Themen haben wir denn überhaupt aufgegriffen und habe dann geguckt, welche passen denn halbwegs gut zueinander und habe das dann Ganze nochmal umgestellt und habe an der Tontechnik rumgefummelt. Das hat ja alleine schon ewig gedauert. Also warum Tontechniker ein eigener Beruf ist, weiß ich mittlerweile. Das war ja grauenvoll. Und da habe ich wirklich 3 Wochen dran gesessen, bis ich darauf gekommen bin, dass ich ja demnächst die Interviews anders machen muss, weil ich nicht die Zeit und das Geld habe, quer durch Deutschland zu reisen. Ich bin ja auf Riverside gekommen, die Plattform, wo wir jetzt unseren Podcast mit aufnehmen. Das ist schon eine sehr große Erleichterung. Dadurch weiß ich auch, wie ich das Ganze schneiden muss, weil meistens ist die Aufnahme so 3 Stunden lang. Und das schneide ich dann in 2 Teile und selbst da musst du ja noch Sachen rausschneiden. Ne?
Mhm.
Hier sind zum Beispiel Versprecher, hier sind Pausen, die das Ganze verlangsamen. Das sind Sachen, da kriegst du eine riesen Unterstützung bei. Und das nimmt einfach so viel Druck und so viel Zeit weg. Also, aber Riverside ist auch darauf spezialisiert, das muss man natürlich auch sagen. Ne? Aber das
auf
sind
Podcast
einfach Sachen, die... Ja, auf Podcast. Das ist eine extra... Plattform.
Das ist gut für mich zu wissen, weil ich nämlich auch einen Podcast ins Leben rufen will. Ich weiß noch nicht, wann ich den starte, aber das ist gut zu wissen. Dann komme ich nochmal auf dich zu.
Auf jeden Fall, tu das. Weil das war nämlich auch so eine Sache. Du hast dann zwar diesen Workflow, aber du musst ja auch trotzdem wissen, welche Stationen gehören da sonst noch so drumherum zu. Ne? Mhm. Du brauchst ja einen Hoster. Wenn du dir dann überlegst, ja, wie nehme ich das auf? Brauchst ein Mikrofon? Du brauchst hier vielleicht Riverside, um das überhaupt aufnehmen zu können, weil zum Beispiel bei Zoom die Qualität nicht so gut ist und wenn das Internet plötzlich ausfällt, hast du bei Riverside immer noch den großen Vorteil, es wird im Hintergrund immer alles hochgeladen. Du hast es immer auf der Plattform. Das ist nicht gerätegebunden. Wenn du da über Zoom machen würdest, wäre das gerätegebunden und wenn dein Laptop abkackt, dann ist weg.
Hast du Pech? Ah, oh, okay.
Hast du Pech. Und das ist bei Riverside halt anders. Und wenn du dann dieses Projekt startest, ist das im Grunde, als wenn du ein Buch startest, du weißt, wie die Geschichte laufen soll, aber du hast keine Ahnung, am Anfang als Debütautorin, wie funktioniert ein Lektorat? Was kommt da auf mich zu? Das ist ein Pre-Made-Cover. Wie komme ich an einen guten Cover-Designer? Und diese ganzen Sachen, die dazukommen, das ist im Endeffekt das Gleiche wie bei einem Podcast auch. Und da wiederum hilft es unglaublich, wie du schon sagtest, mach dir eine Struktur und strukturiere nur eins durch und geh dann ins Detail. Und das fällt mir als Autist ja total schwer, weil ich in Details denke und das große Ganze nicht sehe.
Ja.
Es ist übrigens in jeder Hinsicht so. Deswegen tausche mich ja auch gerne mit anderen Autoren dann auch aus über unsere Geschichten. Wenn ich einer bestimmten Freundin auch nur eine Szene aus meinem Buch erklären will, dann schweiße ich so aus, dass sie nach 10 Minuten sagt, boah, weißt du was, ich kann dir gerade gar nicht mehr zuhören. Gib mir einfach die Szene, ich lese das. Da kann ich auch nicht aus meiner Haut. Das ist einfach dann so. Und da merkst du, dass diese Sachen, die du dann wirklich als Tipps gibst auf deinem Social-Media-Kanal, dass die wirklich wirken. Weil sobald ich mir das Ding aufgebaut hatte, hatte ich auch, diese Angst ist einfach verloren gegangen. Von wegen, oh Gott, dieses Social-Media-Ding, das ist so groß und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Sondern, nee, du hast es ja einmal vorstrukturiert. Du weißt, wo du reingucken musst und kannst immer wieder gucken, was als nächstes kommt. Dadurch entlaste ich mein Gehirn und habe dann wieder Kapazität für den Rest.
Genau, weil sonst ist es so, gerade bei Neurodivergenz, das läuft immer im Hintergrund, weil das Gehirn immer denkt, da ist gerade noch so ein unfinished business. Also da ist noch so eine unfertige Aufgabe, die muss ich jetzt noch erledigen. Ich muss ja noch an das, das und das denken.
Genau, und das steht immer im Hintergrund. Das rattert immer.
Ja, und da denken sich jetzt manche so, die vielleicht neurotypisch sind, ja okay, blend es doch einfach aus. Ja, lustig, wenn es so einfach wäre, würden wir es ja tun.
Genau, das ist nämlich genau der Unterschied, den ich mit Medikamenten merke. Es ist deutlich leiser, aber ganz weg ist das nie. Also man stellt sich das immer bei ADHS-Lern immer so vor, du hast Autismus und ADHS und das ist ja 50-50. So ist es nicht. Ja, du hast beides. Du hast beides zu 100%. Das Ding ist nur, du wechselst ständig so ein bisschen. Also ich merke Tage, wo der Autismus vorherrscht und ich merke Tage, wo das ADHS vorherrscht. Und das ist auch zyklusbedingt. Ich bin eine Frau, das ist eine Natur. Seitdem ich meinen Zyklus regelmäßig habe, merke ich, an welchen Tagen wer gerade präsenter ist. Ob es jetzt das ADHS ist oder ob es der Autismus ist. Und da muss ich wirklich dann ganz gut auf mich aufpassen, damit das Ganze nicht kippt. Und wirklich, die Gedanken rasen trotz Medikamenten. Das ist nämlich genau das Faszinierende. Die Medikamente greifen dann an solchen Tagen nicht so wie an anderen Tagen. Mhm. Und ich kann das mittlerweile zugeben. Ich kann mittlerweile sagen, okay, ich habe jetzt einen schlechten Tag. Und da kann ich eben nicht so funktionieren, wie ich das gerne möchte. Und ja, das frustriert mich unglaublich. Also ich sitze dann abends hier und denke mir, scheiße, warum?
Ich habe es nicht geschafft. Ne?
Ich hasse es. Genau, ich hasse es einfach. Mhm. Aber auf der anderen Seite sind das dann wieder die Tage, wenn ich da besser auf mich aufpasse, dann hat das eine Konsequenz. Mhm. Dann schaffe ich es auch, mein Mental Health, um jetzt mal auf den Grund des Podcasts zurückzukommen, da schaffe ich es, mein Mental Health ins Lot zu bringen. Auch wenn ich schlechte Tage habe, weil das einfach dazugehört. Wenn ich das akzeptieren kann und sage, okay, es geht jetzt gerade einfach nicht, dann geht es an einem anderen Tag vielleicht umso besser. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel mein Autismus sehr stark vorherrscht, ist da eine Situation beim Einkaufen und das beim Einkaufen häufig der Fall, weil mich das alles komplett überfordert. Jetzt haben die auch noch, übrigens mal so random nebenbei, jetzt gibt es sogar Musik, die im Supermarkt dudelt. Boah, ich hasse es. Ich hasse es. Oder diese auditive Werbung. Ich habe gedacht, ich kriege einen Knall. Das ist neu bei uns. Oder ist es mir vorher nicht aufgefallen?
Doch, ich höre schon seit Jahren da Musik rumdudeln.
Also Musik ja, aber nicht Werbung, wo wirklich einer sagt, und gehen Sie an unsere frische Theke und bla. Das scheint neu zu sein. Und das hat mich so belastet die letzten Wochen. Wenn ich dann merke, mein Autismus ist stark, ich gehe nicht an die frische Theke. Ich schaffe das in dem Moment nicht, mich mit diesem Menschen auseinanderzusetzen, der dahinter steht und mich bedienen würde. Erstens gehe ich morgens einkaufen, weil schön leer, nicht so viele Menschen. Wiederum
nur
so ein
Rentner,
Muster.
Ja.
Ja, und selbst da hast du noch so deine Ruhe. Also abends ist für mich die Katastrophe. Abends gehe ich ganz, ganz ungern einkaufen oder nachmittags, finde ich furchtbar. Aber dann habe ich ja meistens noch einen ganzen Tag zu bestreiten und muss mein Energielevel noch dementsprechend planen und sage dann, okay, da mache ich den Kompromiss. Und dann ist es halt mal die eingepackte Wurst, ganz ehrlich.
Ja, nee, verstehe ich voll, kann ich voll nachvollziehen. Also ich habe das auch... ist dann meistens mit dem Hund, ne? So bei mir auf dem Dorf da hinten, wo ich mal gewohnt habe, da war das ja egal, da kamen dir eh nicht so viele entgegen. Aber hier in Leipzig, du triffst halt immer jemanden und dann denkst du dir so, ich will jetzt nicht reden. Ich will vor allen Dingen nicht über meinen Hund reden, weil Hundebesitzer haben ja auch so einen an der Klatsche.
Oh, ja.
Das Einstiegsthema, das ist nun mal die Verbindung, ist der Hund. Und ich denke mir so, Nee, ja, ist ein Rüde, ja, ist ein Collie, bla. Ne? Ich will eigentlich meine Ruhe haben. Machst du das dann eigentlich beim Einkaufen und so, dass du auch mit Kopfhörern gehst? Weil ich hatte nämlich auch irgendwann nochmal so einen anderen Podcast gehört. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß. Ich glaube, Hartmut Rosa war da zu Gast. Das ist irgendwie so ein Soziologe oder so. Und der sagt, er findet das halt schade so. Und dass die dann ihre Umwelt manchmal auch gar nicht mehr so bewusst wahrnehmen. Und ich denke mir so, naja, aber wenn ich zum Beispiel jetzt in die Straßenbahn einsteige oder zum Sport gehe, vor allem, wo die Musik auch super laut dudelt und viele Leute sind, da mache ich das ganz bewusst, weil ich möchte meine Ruhe haben. Und so paradox es auch klingt, das können ja auch wieder nur Leute mit ADHS und so beantworten. Techno beruhigt mich. Also dieses Geballer beruhigt mich.
Ja.
Einfach,
ja,
weil ich es liebe. Und ja,
Metal.
Genau. Ist ja, ja. Genau.
Ja, weil da wieder klare Strukturen drin sind. Das finde ich ganz witzig. Das erzählen ganz viele. Es gibt auch einen ADHSler, dem ich auf Instagram folge, allerdings mit meinem privaten Profil, der eigentlich gar nichts mit der Buchszene zu tun hat. Mhm. Und der ist Technoproduzent.
Ach, geil.
Und der sagte nämlich auch, das ist etwas, was mein Nervensystem beruhigt. Und in dem Zusammenhang habe ich mal irgendwo gelesen, dass wenn zwei Melodien übereinander gelagert sind, dass das ADHS-Hirn total anspricht und super beruhigend wirkt. Das erklärt, warum viele ADHSler sehr stark zu diesen Remixen neigen, weil diese zwei verschiedenen Musikstücke, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben auf den ersten Blick, sich so gut ergänzen und so beruhigend wirken in der Kombination auf das Nervensystem. Das ist mittlerweile wissenschaftlich sogar bewiesen. Das finde ich total irre. Dieser Produzent, ein Technoproduzent aus Kassel, kannst du ja mal googeln, der hat auch einen Podcast.
Ah, okay.
Und er liebt es, Techno mit klassischer Musik zu kombinieren.
Mhm.
Fand ich eine super spannende Kombi. Und der macht ganz viel Aufklärungsarbeit im Rahmen von ADHS und Depressionen und Autismus. Durch seine Videos habe ich erstmal verstanden, was ADHS wirklich bedeutet. Also diese Gedankenautobahn und so weiter. Der findet Bilder für ADHS, wo du denkst so, yo, das ist es. Genau das. Total spannend. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich habe das bisher vermieden mit Kopfhörern, weil ich auch so auf diesen Gedanken getrimmt bin, ja, dann nimmst du deine Umwelt nicht mehr wahr. Und ich habe nicht solche Kopfhörer, kennst du diese Loops? Loops Earrings mit diesen drei verschiedenen Modi habe ich die, wo du dann 20 bis 24 Dezibel rausnehmen kannst. Kannst du dann so anpassen. Wo ich diese kleinen Kopfhörer regelmäßig benutze, ist beim Schreiben.
Mhm.
Mein Büro ist ja unterm Dach und da kannst du es ja bei 30 Grad nicht aushalten. Und ich habe ja eine Klimaanlage jetzt geschenkt bekommen, aber wenn die läuft, die hat ja einen Geräuschpegel von 65 Dezibel.
Ach so, okay, so laut ist die.
Ja, und das ist normal wohl für die Dinger. Das ist nämlich auch übrigens etwas, so Hitze triggert mich unglaublich.
Das hört man ja ganz oft auch, ja.
Wenn ich jetzt aber eine Klimaanlage habe und die Klimaanlage ist 65 Dezibel laut, dann triggert mich nicht nur die Wärme, sondern ich kann auch den Lärm nicht aushalten. Und dafür nutze ich jetzt mit Kopfhörer, um erstmal die Hälfte von dem Ding wegzunehmen, was super angenehm ist. Das kann ich noch gerade so aushalten, weil wenn ich im Hyperfokus bin, kriege ich das eh nicht mehr mit. Dann mache ich mir diese Dinger rein, damit ich mich konzentrieren kann, damit ich das nicht mehr höre.
Das war Das ist schwarze Kunst, der Mental Health Podcast für die Buchbranche mit Stefan Diederichs. Ein Gespräch über Neurodivergenz, Selbstakzeptanz und darüber, wie befreiend es sein kann, endlich zu verstehen, warum man sein ganzes Leben lang das Gefühl hatte, irgendwie anders zu sein. Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. In der nächsten Folge setzen Stefan und ich unser Gespräch fort.